Hallo, da sind wir, liebe Leute und Brüder, begrüßen euch zu Folge 134. Ich kann jetzt schon sagen, wie sie heißt. Hallo Benny.
Hallo Tim.
Soll ich sagen, wie sie heißt?
Die Leute wissen es schon, aber ich noch nicht. Vielleicht solltest du mich überraschen oder du sagst es jetzt.
Nichts über Tims Abenteuerurlaub. Mehr Kontext dazu später. Heute ist der 21.09.20:29 Uhr, also kurz vor Veröffentlichung dieser Folge. Wer aktuell hört, ist uns nah auf den Fersen, umgekehrt. Sind mit ihren Fersen kurz vor uns. Wir sind kurz dahinter. Was war das für ein Geräusch?
Ich will eh nicht drüber reden.
Okay. Wir haben uns länger nicht zum Podcast machen getroffen. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit und es ist auch sehr, sehr viel nicht passiert in der Zwischenzeit. Wir werden über beides heute reden. Und zunächst einmal trotzdem natürlich erstmal die Frage, wie es dir so geht, mein lieber Benny. Ich habe dich noch gar nicht herzlich begrüßt und zu dieser Folge tue ich hiermit. Herzliche Grüße, Begrüßung an dich. Wie geht's dir?
Vielen Dank. Es geht mir ganz gut. Ich genieße gerade eine Spezi. Einen halben Liter Spezi genieße ich. Bin mittendrin in dem halben Liter.
Paulaner
Spezi. Und das bekommt mir immer gut. Und ich habe dieses Jahr, glaube ich, so viel Cola wie in den letzten 10 Jahren kombiniert nicht getrunken. Inklusive Cola in der Spezi. Es ist ein Cola-Sommer für mich, wie ich ihn noch nie erlebt habe.
Und was macht das mit dir und deinem Körper und deinem Gesundheitsempfinden?
Nichts.
Nichts, ne?
Aber ich genieße es.
Gut, also macht das doch was mit dir.
Aber nichts mit meinem Körper.
Genuss.
Ja.
Macht das nicht was mit dem Körper, wenn man genießt, wenn man Genussmittel konsumiert?
Ich weiß nicht, ich genieße ja nicht meinen Körper, sondern das Genussmittel. Aber ich genieße es mit meinem Körper.
Mit Hilfe, dass dein Körper
ist das Medium. Alles ist irgendwie mit dem Körper verbunden, was man so tut.
Auch deine Seele?
Ja, auch die Seele.
Glaubst du an die Seele?
Nee.
Was sagst du dazu, dass man sagt, dass wenn ein Körper verstirbt, er 21 Gramm leichter wird?
Ich glaube, das ist Unsinn.
Es gibt den Film, der heißt 21 Gramm, da geht es darum. Und es gibt eine Textzeile von Casper, die heißt, deine Uzi wiegt eine Tonne Seele in 21 Gramm.
Eine Tonne Seele in 21
Deine Uzi wiegt eine Tonne Seele in 21 Gramm.
Ach so. Komma. Ich dachte, Seelen, eine Tonne Seelen, also das Element Seelen.
Selen. Das heißt Selen.
Kann man auch irgendwelche Wortspiele machen?
Kann man machen.
Ja. 21 Gramm Selen. Das wird nämlich dem Körper entzogen wahrscheinlich beim Sterben, weil es irgendwie verbraucht wird zum Sterben.
Da können wir an anderer Stelle vielleicht drüber reden. Und sonst, abgesehen davon, also auf die Frage, wie es dir geht, erzählst du, dass du Spezi trinkst?
Ah, nein, das reicht mir als Antwort. Ich hoffe, dir auch.
Nö, aber ich akzeptiere es trotzdem.
Und du so?
Also, schwierig. Ich bin emotional in verschiedenen Zuständen. Ich finde, das kann man jetzt einfach mal ganz offen so besprechen. Ich war die letzten 2 Tage ganz irrational wütend auf dich.
Auf mich?
Ja, auf dich, ganz irrational. Völlig ohne Grund, aber ohne Berechtigung.
Ja.
Nämlich wollten wir eigentlich bereits letzten Dienstag diese Folge aufnehmen.
Ja.
Und dann warst du krank. Du hast es als deine typische Eintageskrankheit beschrieben. Und offensichtlich, weil jetzt scheinst du mir wieder topfit zu sein, und auf die Frage, wie es dir geht, erzählst du von Paulaner Spezi und sonst nichts, scheint es jetzt nicht mehr akut zu sein.
Nee, seit gestern. Gestern hörte es auf. Gestern Morgen war noch so und heute ist wieder gut.
Ja.
Aber am schlimmsten war es Dienstag.
Genau.
Eigentlich hauptsächlich nur geschlafen den ganzen Tag.
Wo wir verabredet waren, um diesen Podcast aufzunehmen, was richtig gut gepasst hätte, weil ich hatte am Mittwoch Homeoffice gehabt und beziehungsweise bis 1 Uhr Homeoffice gehabt und konnte einigermaßen ausschlafen.
Morgen nicht.
Morgen muss ich um 6 aufstehen, heute Morgen bin ich um 4:50 aufgestanden.
Hallo.
Entsprechend bin ich so ein bisschen in so einem ganz so einem Zustand von... Keine Ahnung, Übermüdung und Stress, Arbeitsstress.
Du hast mir jetzt auch geschrieben, dass du hör auf damit, krank zu sein, was soll das? Ja. Hast auch nach einer halben Stunde und nach 2 Stunden gefragt, ob ich immer noch krank
bin. Ja, du hast von Eintageskrankheiten gesprochen, wer weiß, vielleicht ist es ja auch mal nur ein halber Tag. Jedenfalls war es so, dass ich fühlte mich von deiner Krankheit und der damit verbundenen berechtigten Absage unseres gemeinsamen Aufnahmetermins, fühlte ich mich unfair behandelt von dir.
Interessant.
Und das war wirklich ganz verrückt. Ich hatte auch ehrlicherweise überhaupt gar keine Lust, jetzt hierher zu kommen. Wenn du dich nicht gemeldet hättest, ich hätte das einfach im Nichts, hätte ich das so ausfaden lassen.
Und dabei wollte ich gerade sagen, heute, in dieser Folge, wollte ich mal unsere ZuhörerInnen adressieren und ihnen sagen, was du für ein Teufelskerl bist, das, was du alles auf dich nimmst, um pünktlich jeden Freitag um Mitternacht und manchmal auch nach Mitternacht, aber hauptsächlich am Freitag, diese Folgen rauszubringen, dass es immer Freitag ist und nicht etwa Samstag. Ich hätte jetzt gesagt, treffen wir uns halt Freitagabend oder Samstag oder ist doch egal, dann sind es halt mal später. Nein, du setzt alles in Bewegung, damit das möglich ist.
Ja.
Und jetzt hättest du es aber einfach so ziehen lassen aufgrund deiner Wut auf
mich. Ja, genau, meiner irrationalen Wut auf dich. Und es tut mir ja gut, das jetzt mal von der Seele gesprochen zu haben. Es kam irgendwie dazu, ich hatte vorgeschlagen Sonntag, Montag, Dienstag. Ich habe gesagt, Dienstag passt am besten. Hast du am Montag gesagt, okay, am besten wäre für dich auch Dienstag. Und dann habe ich mich darauf eingestellt. Und dann, die anderen Tage wären bei mir auch gegangen, bei dir nicht. Und
doch, dann Mittwoch ging nicht bei dir, bei mir gut gepasst.
Das stimmt. Mittwoch habe ich von Anfang an gesagt.
Du hast am Montag gesagt, Montag, Dienstag oder Donnerstag.
Ich habe am Sonntag gesagt, Sonntag, Montag, nee, wann, außer Mittwoch. Das habe ich gesagt.
Genau. Und das war irgendwie Sonntagabend oder keine Ahnung so oder so.
Ja, Sonntag tagsüber.
Und Montag war schlecht für mich und dann habe ich gesagt, dann ist doch Dienstag gut.
Ja.
Und da war ich krank.
Dann warst du krank. Und das fand ich
und dann konntest
unfair.
Du Mittwoch nicht und Donnerstag sitzen wir jetzt zusammen und nehmen Podcast auf. Ja. Was wir schon häufig gemacht haben, aber es ist natürlich doof. Wenn du, vor allen Dingen finde ich das auch deswegen interessant, weil du derjenige bist, der, wenn wir verabredet sind und du so vielleicht noch so einen halben Schnupfen hast oder so ein ganz bisschen angekränkelt bist, sagst, nee, heute nicht.
Hä, was redest du denn da?
Ja, das passiert manchmal.
Aber dann
das
heißt, ist
du kannst nicht, weil du noch so ein ganz bisschen, dann denke ich, ob du jetzt auf der Couch bei dir sitzt oder auf der Couch bei mir
ja,
sitzt.
Ja, aber dann ist das meistens einfach eine Ausrede. Also das ist dann selten der tatsächliche
wirkliche
Grund.
Das ist natürlich kein Grund, wütend zu sein.
Doch, dann musst du es aber anders framen. Also
ja,
das
verstehe.
Ist, das ist dann schon...
Verstehe.
Schon
also Ausreden, okay. Mhm. Wärst du auf mich wütend, wenn ich eine Ausrede finden würde?
Ich würde mich fragen, warum du mich belügst.
Okay, warum belügst du mich?
Ich kann mich gar nicht an eine solche Situation
das
erinnern.
Das passiert relativ
das
oft.
Das klingt
vielleicht
sehr
ist
hypothetisch.
Auch keine Lüge.
Okay. Klingt sehr, sehr hypothetisch.
Okay, verhandeln wir es nicht. Ich will jetzt auch kein Whataboutism hier machen.
Nee.
Es geht hier um meine infame Krankheit, die dir die Woche ein bisschen verhagelt hat und deine schön zurechtgelegten Pläne.
Warum macht diese externe Festplatte, eben leuchtet sie die ganze Zeit blau, jetzt hat sie geblinkt, jetzt ist sie aus, jetzt hast du sie ausgestöpselt. Okay.
Ja, lass dich nicht von ihr irritieren.
Ist gut.
Das macht die immer, das ist so ein kleiner
okay.
Kobold.
Gibt es irgendwelche ganz aktuellen Dinge, die dir irgendwie auf der Nudel brennen, die jetzt unbedingt
ich habe extra mir nichts vorgenommen, damit ich dir, wollte hier dich loben heute. Ich wollte dir ganz viel Raum geben für deine ganzen Themen, die du angekündigt hast und habe mich deswegen
gar nicht
halte mich deswegen zurück. Aber wo du eben schon gesagt hast, nichts über deinen Abenteuerurlaub, wozu wir sicher später noch kommen werden, ist mir noch eingefallen, dass ich bei meinem Abenteuerurlaub, Stichwort, nicht erwähnt habe, dass ich nachts ein Rudel Wölfe an unserem Zelt vorbeigeschlichen habe.
Wölfe? Zelt, Moment. Zelt, richtiges, normales Zelt,
ja.
Wie auf dem Festival?
Ja, so ein Vier-Personen-Zelt,
ja.
So ein Iglu-Zelt in groß.
Ja.
Und ich bin davon nicht wach geworden, aber meine Frau hat erzählt, dass sie plötzlich das hat heulen hören.
Mhm.
Und dann konnte sie richtig im Zelt hören, wie sich dieses Wolfsrudel an uns langsam vorbei bewegt hat.
Und okay, weil sie Wolfsheulen gehört hat, dachte sie oder ist sie davon überzeugt, dass es sich um ein Wolfsrudel gehandelt hat? Kann das nicht auch ein anderes Rudel gewesen sein?
Nee, es war wohl, sie ist ja sehr, sehr genau bei diesen Dingen.
Mhm.
Sie hat dann, glaube ich, wieder alles gleich gegoogelt und was kann das sein und in der Gegend und sonst was und das waren wohl wirklich Wölfe. Und am nächsten Morgen, als wir aufgewacht sind, haben wir gesehen, dass Waschbären, ich weiß nicht, warum wir wussten, dass es Waschbären sind, vielleicht haben wir die gesehen, unsere Mülltüte, die draußen hängen, ich glaube, meine Frau hat die auch gesehen, morgens noch, komplett ausgeräumt hatten und zerfetzt haben und da drin. Das heißt, wir wurden nachts von Wölfen und Waschbären umspült. Das ist doch ein Teil vom Abenteuerurlaub. Hast du gesehen, dass sie eben aus meiner Hand rausgeflogen ist?
Ja.
Da ist sie, der Devil.
Ich hab die Mücke mit der Hand gefangen.
Cool. Boah. Ja, das wollte ich nur kurz loswerden unter dem Tagesordnungspunkt Aktuelles. Und jetzt lasse ich dir die
das
Bühne.
Das war nicht aktuell, das war ein Nachtrag aus deinem Urlaub.
Ja, das ist verhandelt unter Aktuelles,
okay.
Oh Mann, ich stoß auf.
Ich weiß, das machst du ganz, ganz oft. Wenn man mal darauf achtet, ne, dass wie oft du aufstößt und dann die Podcast-Folgen darauf anhörst sozusagen, also darauf achtest, dass Das wird witzig, da kann man ein Trinkspiel draus machen.
Das ist aber auch ein halber Liter Spezi, muss man sagen.
Den du dir schon wieder in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit reingeknallt hast.
Ah, das ist mit Milchshakes.
Gestern, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ganz kurz, ich muss mal kurz meine Frau ein bisschen blamen. Entschuldigung, ich liebe dich sehr, aber das war wirklich erstaunlich. Wir haben zusammen gegessen und sie hatte noch ein Telefondate zwischen 19 und 19:30 Uhr, also es gab eine gewisse Range.
Ja.
Und wir haben irgendwie kurz vor 19 Uhr stand Essen auf dem Tisch, Nudeln mit Pesto beziehungsweise Nudeln mit Ketchup. Und dann habe ich eine Dokumentation angemacht. Und dann war sie fertig. Und dann habe ich auch Pause gemacht, weil das relativ klar war, dass sie, also ich war noch nicht mal andersweise bei der Hälfte meines Tellers. Und es waren handgestoppte 4 Minuten 17 vergangen. Und dann ist sie losgegangen zum Telefonieren und war fertig mit Essen. Und in der Zeit hatte ich kaum was gegessen.
Sie hat 4 Minuten 17 lang mit dir Abendbrot gegessen.
Ja, genau. Und das war eigentlich so ein schönes, wir setzen uns zusammen hin und gucken zusammen was beim Essen. 4 Minuten 17.
Ja, aber Anruf, vorbei. Ne?
Ja, Anruf, aber es war jetzt noch nicht. Nun muss man fairerweise auch sagen, dass wir noch ein Date hatten, dass wir beide um 7:45 bitte vorm Fernseher sitzen.
Aber das ist... Du solltest mal wissen, wie das bei uns ist, wenn ich manchmal Essen fertig habe, so auf den Punkt, alles ist warm.
Mhm.
Und wenn es kalt wird, ist es auch doof. Und es ist alles bereit. Ja, ich habe sie... sie gespürt. Ist alles bereit. Dann rufe ich, Essen ist fertig. 20 Minuten später oder so kommt dann manchmal jemand.
Manchmal.
Weil dann vielleicht noch ein Anruf oder hier noch das oder muss noch kurz oder so. Das ist nicht so, dass das irgendwie verbindlich wäre oder so. Da kann man sich noch so viel Mühe geben. Da manchmal bin ich dann ein bisschen stinkig, aber ja. Ich habe mich einfach dran gewöhnt.
Da müsste man jetzt, ich sag mal, streng die Regeln durchziehen. Und dann vielleicht sagen, 20 Minuten und wer dann nicht da ist, dann kommt das Essen weg.
Ja, aber ich denke mir dann auch so ein bisschen...
Egal.
Ist ja auch nicht nur mein Schaden vor allen Dingen. Also das klar habe ich mir Mühe gegeben mit dem Essen und so, aber...
Das stimmt.
Aber, ja. Aber hier, nochmal, Thema Aufstoßen. Am Montag ging es nämlich los, da war ich im Büro... Und da hing ich da so in den Seilen und war so fertig und dachte, was ist, bin ich müde? Was ist hier mit mir los? Ich konnte mich kaum bewegen. Und ich hatte Kopfhörer auf, wie immer. Weil ich entweder, ich habe die einfach immer auf. Auch wenn ich nichts höre.
Bei der Arbeit?
Ja. Weil so darüber
Over,
auch meine,
große Over-Ear.
Darüber kommen meine Anrufe rein. Und ich, wenn ich
jemanden so ein Headset?
Ja, wenn ich jemanden anskype und so benutze ich das. Und ich höre häufig aber auch Musik. Und irgendwann kommt ein Kollege, der ein Büro neben mir hat, rein und sagt, ist ja, was ist denn hier? Das ist irgendwie, als wäre Chewbacca hier. Weil ich wohl die ganze Zeit so laut gegähnt habe und irgendwelche Geräusche der Erschöpfung von mir gegeben hat, dass er irgendwie sich genötigt fühlte, bei mir mal anzuklopfen.
Du bist ein lauter Mensch.
Wahnsinn, das musste, also dass jemand anklopft im Büro nebenan, um zu sagen, dass jemand laut gähnt, da muss man schon, ja... Und dann dachte ich, ich muss nach Hause. Dann bin ich um 15 Uhr noch was schon nach Hause gefahren und dann war ich 2 Tage krank.
Auch nicht bei der Arbeit? Oder nicht gearbeitet?
Nicht gearbeitet. Dienstag, Mittwoch.
Gut so. Aber heute ging wieder.
Heute war ich im Büro. Topfit.
Und heute kannst du wieder aufstoßen.
Heute kann ich, muss, gehe ich nicht mehr, heute stoße ich auf.
Wie so ein Berserker. Okay, liebe Freundinnen und Freunde da draußen.
Jetzt fangen wir mit dem Podcast
an. Jetzt haben wir genug über Körperausdünstung gesprochen. Ich habe genug schlecht über meine Frau geredet. Wollte ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt da das schneide.
Ich weiß auch nicht. Das kann, du hast einfach gesagt,
völlig ohne Not.
Du hast eigentlich mehr über dich was gesagt, als über deine Frau.
Wieso? Dass ich nicht so schnell esse?
Nein, dass du die Zeit gestoppt hast. Oder
ich habe nicht die Zeit gestoppt. YouTube-Video hat die Zeit gestoppt.
Ja, genau. Dass du geguckt hast, wie schnell sie gegangen ist und dass du das... für noteworthy erachtest.
Ja, tut mir leid. Das ist auch wirklich überhaupt gar nicht interessant und sie hat Besseres verdient als mich. Also, ich habe in der letzten Podcast-Folge davon berichtet, oder vorletzten Podcast-Folge, davon berichtet, dass ich innerhalb von 5 Tagen 3-mal die Band Fettes Brot sehen werde.
Ja.
Damit muss ich anfangen.
Weil wir darüber auch noch gar nicht gesprochen
haben. Auf
Nachfrage hast du gesagt, sehe ich hier im Podcast.
So ist es. Und ich muss es chronologisch einmal angehen. Das erste Konzert dieser drei war an einem Dienstag in der Hamburger Markthalle. Ein relativ vergleichsweise kleiner Club in Hamburg. Wunderschön. Ich mag die Markthalle ausgesprochen gern, wenn sie ausverkauft ist, was sie natürlich war. Passen da knappe 1000 Leute rein. Ich bin der Markthalle sowieso sehr verbunden, weil ich da mit meiner eigenen Band früher auch schon mal gespielt habe und auch dort sehr tolle Konzerte gesehen habe. Und das erste Mal Fettes Brot seit sehr vielen Jahren und dann in so einem kleinen Rahmen. Und man wusste, es ist eines der letzten Male, sie überhaupt zu sehen. Und wie ich auch schon sagte, diese Band war mir früher eine Zeit lang sehr wichtig. Und das war richtig toll. 2 Stunden lang, 8 Uhr angefangen, keine Vorband, fand ich auch gut. 2 Stunden lang alle Hits gespielt, ein paar interessante, wenig von den scheiß neuen Songs. Auch ein paar, aber nicht viele, Gott sei Dank. Ein paar interessante, ich sag mal, also wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass so bei einem der letzten Konzerte da die den und den Song zu spielen. Aber gut, ist, warum nicht? So, dann war der Freitag. Brotstock Teil 1. Ging um 18 Uhr los. Gegen 18 Uhr waren wir dann auch da. Erster Act, der als Vorband spielte, der Rapper Fat Tony. Kennst du wahrscheinlich nicht.
Ach nee, ich kenne nur Fat Mike
von nee, NoFX. Das ist ein anderer Typ, nicht derselbe Kerl. Ein Deutschrapper, sympathisches Kerlchen, habe ich auch schon mal als Vorband von Fettes Brot gesehen vor vielen Jahren. So wie alle Vorbands, so 3 Songs gespielt, war dann fertig. Also, 18 Uhr, Fat Tony. Währenddessen, also während aller Vorbands, es gab ein paar, ich werde sie gleich alle aufzählen, saßen die Fettes Brot Jungs die ganze Zeit wie so Schulkinder auf so Blöcken auf der Bühne und haben sich das angeguckt. Auf der Bühne sitzen, fand ich irgendwie cool. Haben sie sich irgendwie wahrscheinlich viel Mühe gegeben, viele Gedanken gemacht und haben dann sich das ganze Spektakel angeschaut, während, also auf der Bühne, nicht von nebenan oder so, nicht aus dem Publikum, haben dann zwischendurch mit dem ein bisschen gequatscht und gelabert, ein paar Gags gemacht. Ganz bisschen mal mitgerappt, aber vor allem haben sich das angeschaut. Das war cool. So, nach Fat Tony, 3 Songs, kam Großstadtgeflüster. Kennst du, weil ich dir schon mal Songs dieser Band gezeigt habe und du irgendwie gesagt hast, die klingen so, als kämen sie aus Berlin und siehe da, sie kommen aus Berlin. Die haben zum Beispiel Hits wie Blaues Wunder, Wochenende und noch einen anderen. Achso, Fickt euch Allee. Schon mal gehört? Hast du schon mal gehört, aber vergessen. Nicht so wichtig, nicht so schlimm. 3 Songs gespielt, hat Spaß gemacht, war cool. 3. Band, da hättest du dich sehr gefreut. Ich habe dir sofort ein Video geschickt. Deine Lieblingsband, Deine Freunde. Die ja denselben DJ sich teilen mit Fettes Brot.
Pauli.
DJ Pauli, genau. Das war ganz witzig.
Ja.
Hätte ich es nicht gebraucht, aber...
Ist eine geile Idee.
Ja, war auf jeden Fall eine geile Idee.
Ich habe schon mal überlegt, ob die nicht einfach so random auf so einem Festival mal auftreten sollen.
Mhm.
Weil ja auch einfach inzwischen total viele Leute mit Kindern das dann mithören und so.
Sie haben auf jeden Fall, also Fettes Brot haben die auf jeden Fall angesagt mit... sie haben sich überlegt, wie gehen sie damit um, wenn es plötzlich eine Band gibt, die ihnen alles nachmacht. DJ, Art der Songs und so, der Texte und so. Und tatsächlich ist es wohl auch so, das haben dann die... Deine Freunde Jungs auch erzählt, dass die irgendwie riesengroße Vorbilder waren, als sie irgendwie jung waren. Haben sie irgendwie erzählt, dass sie sich aus den Top-Hits in Geschmack, was übrigens immer noch einer der besten Albentitel aller Zeiten ist, sich irgendwie aus der Bühhalle ausgeliehen haben. Ganz rührende kleine Geschichten haben sie da erzählt. Dann kam die Antilopen Gang, 3 Songs gespielt. Und bei der Antilopen Gang ist ja bekannterweise Danger Dan dabei. Und dann war es, oh, Mensch, jetzt seid ihr fertig, aber guck, hier steht doch ein Klavier. Spiel doch nochmal, du hast auch Klavieralbum gemacht. Hatte noch, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt gespielt. War dann auch fertig. Dann kam Tokotronic. Mittlerweile war es ungefähr 19.20 Uhr oder so. Also das haben die alle in etwas über einer Stunde so abgerockt.
Ganz geil, das sieht man ja sonst auch nicht. Dass du in so einer kurzen Zeit so viele Bands siehst, ja. Weil ja sonst eine Band nicht für 3 Songs irgendwo hinfährt.
Genau. Aber für.
Zum Abschied für das Brot, ja.
Zur 31-jährigen Bandhistorie zum Abschied kann man das mal machen. Und das war auch cool. Das war erstaunlich rockig.
Die jedes immer schon, jetzt auch, ich war ja neulich beim Konzert.
Ja.
Das ist immer so viel rockiger und härter und krachiger und wilder als auf Platte.
Ja. ja. Es war auch interessant, so zu gucken, welche Songs spielen denn so Bands, wenn sie nur drei dürfen oder können, sozusagen. Ja. Auch interessant.
Ja, und also vermutlich gerade da, wo die Leute nicht dafür hingekommen sind,
genau.
Alle eher Band-Songs, die sehr bekannt sind oder sehr, sehr tauglich für viele.
Ich glaube auch, dass Felsbrot sich explizit welche gewünscht haben.
Das kann auch
sein. Könnte ich mir vorstellen. Bei einer Band weiß ich das, da kommen wir später zu. Also, das war das Vorprogramm am Freitag. Dann war Umbaupause kurz, dann haben Felsbrot gespielt. Und dann mussten wir feststellen, das ist ja das identische Set wie letzten Dienstag.
Ja.
Also die haben wirklich mit Jein angefangen, die haben mit demselben nächsten Song weitergemacht und alles genau gleich. Ja. Und dann habe ich mir schon gedacht, naja, okay, dann wird das doch wahrscheinlich so sein. Heute haben sie quasi das eine Set gespielt und sie hatten ja auch zwei Tage Markthalle. Da werden sie ja auch nicht zwei Tage in Folge dasselbe Set gespielt haben. Mittlerweile glaube ich schon, weil sie haben an beiden Tagen, kann ich schon mal vorwegnehmen, das exakt selbe Set gespielt.
Also an allen drei Tagen.
In allen drei Tagen, wahrscheinlich die komplette Tour. Aber warum, habe ich mich gefragt. Also die haben ganz schön viel Hass hinterher im Internet dafür gekriegt. Verarsche und so. Ich habe extra Tickets für beide Tage, Brotstock. Ich dachte Festival und man hat zwei verschiedene Programme sozusagen. Aber die Band spielt zweimal exakt dasselbe Set. Und das muss ich sagen, ist auch mir ein bisschen sauer aufgestoßen, mit denselben Gags und Ansagen zwischendurch. Zumindest größtenteils. Das fand ich ein bisschen schade. Und zwar nicht, weil ich mir denke, ich fühle mich verarscht, sondern weil ich mir denke, das ist so eine verpasste Chance. Fettes Brot haben es geschafft, über 31 Jahre sich ja fast so eine Narrenfreiheit zu erspielen wie die Ärzte. Also zumindest in diesem Kontext. Die hätten ja in diesen letzten zwei Tagen machen können, was auch immer sie wollen.
Ja.
Alle abseitigen B-Seiten spielen, die kaum Mensch kennt. Who cares? Und irgendwie die Leute hätten es gefeiert, irgendwie nochmal irgendwelche obskuren Absonderlichkeiten zu hören. Aber wirklich zweimal so dasselbe Ding fand ich ein bisschen komisch. Es gab aber einen Unterschied an beiden Tagen. Es gab einen Zugabenblock, also die haben einen Song gespielt, dann war Zugabe, ging Vorhang zu. Und in der Zeit stand ich gerade, wie insgesamt übrigens 45 Minuten des zweistündigen Fettes Brot Konzerts in der Merchandise-Schlange. Weil ich dachte, ich kenne ja die Show schon von letzten Dienstag, muss ich mir jetzt nicht alles angucken. Und dann hörte ich schon die ersten Töne und bums, Kraftklub auf der Bühne. Und ich dachte, habe vorher noch zu meiner Frau gesagt, eigentlich können wir vorstellen, dass Kraftklub gerne hinkommen würde. Die werden es aber bestimmt nicht machen, weil am Samstag spielen sie ihr eigenes größtes Konzert, was sie je solo gespielt haben.
Moment mal, aber waren die anderen vor, wenn es am zweiten Tag auch alle die gleichen?
Komme ich gleich zu. Also, Zugabenband, Kraftklub. Drei Songs. Der letzte Songs für Liam, da haben wir Felles Brot mitgerappt und danach haben Felles Brot so ihre letzten Lieder gespielt und dann war vorbei. Der zweite Tag begann um 17:30
Uhr. Kraftklub war am ersten Tag da.
War am ersten Tag, am Freitag da. Weil Samstag mussten die ja selber ein Konzert spielen und am Donnerstag waren sie auch irgendwo in Sachsen und haben so ein kleines Clubkonzert gespielt. Deswegen war ich mir sehr sicher, dass sie nicht kommen. Aber sie sind trotzdem extra dafür nach Hamburg gefahren. War irgendwie süß und Felix hat auch sehr niedliche Sachen gesagt. Fettes Brot war aber eine der ersten großen Bands, die Kraftklub mit auf Tour genommen haben, noch bevor sie ihr erstes Album veröffentlicht hatten. Und das waren so deren ersten Möglichkeiten, groß zu spielen vor vielen Leuten. Und deswegen, das war alles ganz, ganz herzlich und auch ganz schön. So, zweiter Tag. Wir kommen hin. Hat eine halbe Stunde früher angefangen und zwar mit der Band Meute. Schon mal gehört? So eine Bläser, Elektro, Ska, Dance, Kapelle. Sowas würde ich sie benennen. War ganz nett, bisschen früher. Dann haben sie angekündigt, so, und jetzt kommt Fat Tony. Und witzigerweise hat das Publikum zu gar nicht allzu kleinen Anteilen gebuht, weil sie gemerkt haben, shit, jetzt geht's ja nochmal von vorne los. Und nach Fat Tony kam Großstadtgeflüster. Deine Freunde kamen nicht, die Antilopengang war da. Danger Dan war da und plötzlich, ach Mensch, hier steht doch noch ein Klavier, du hast doch ein Klavieralbum gemacht, mach doch nochmal. Wieder genau das gleiche Ding. Und auch diese Vorbands haben immer die gleichen Songs gespielt.
Ja.
Warum? Verstehe ich nicht. Ist so eine richtig gute Chance, dass man, naja, egal. Tokotronic waren auch nicht da, dafür die Beginner. Die echten absoluten Beginner, nur ohne DJ Matt, der hatte Urlaub. Der war im Urlaub, war nicht da, hat einen anderen DJ. Egal, man hat ihn nicht vermisst. Aber das war ganz cool, Beginner. Und es war ja klar, Kraftklub kann ja nicht wieder Zugabenband sein. Und ich hab's gecallt. Ich hab's original vorher gecallt. Ich hab meiner Frau vorher gesagt,
die Ärzte.
Ich weiß genau, wer es kommt. Und es waren die Ärzte, ja. Drei Songs? Was glaubst du, wenn die Ärzte drei Songs spielen können, welche, also ich kann schon mal sagen, den dritten haben sich Fettes Brot gewünscht, da kommst du wahrscheinlich überhaupt nicht drauf. Einer war natürlich Schrei nach Liebe. Und womit haben sie angefangen? Teenager-Liebe. Teenager-Liebe, Schrei nach Liebe. Und dann hat Farin noch gesagt, sie haben, also Fettes Brot hat sich einen Song gewünscht, das wäre jetzt nicht der, den sie sich ausgesucht hätten, aber sie wollten gern Radio Brennt hören. Und bei, sie spielten gerade dein Lieblingslied. Das war der einzige andere Fettes Brot-Song, der in diesen drei Tagen gespielt worden, haben sie den Fettes Brot-Song, was in der Zeitung steht, was so eine B-Seite ist, gespielt, halt mit den Ärzten als musikalischen Background, jetzt nicht von einer Platte oder so, sondern haben einfach den einen Rocksong, den sie haben, mit den Ärzten gespielt. Und das war natürlich mega geil, dass da, also man hat schon,
erkenne ich noch den Song.
Man hat schon so einiges geboten bekommen für das Geld, aber wie gesagt, also, ich empfinde es als so doll verpasste Chance, wenn man so einen Status hat, nicht damit Apeshit zu gehen.
Also was ich daran nicht so komisch finde, ist, dass ich es komisch finde, dass irgendwelche Leute da an beiden Tagen hingehen. Das heißt,
es gab Kombi-Tickets. Die haben ja Kombi-Tickets verkauft.
Das ist super seltsam.
Weil sie es, also Bootstock.
Ja, dann ist es false advertisement. Aber wenn es nicht so ist und sie einfach nur
gesagt haben, so,
dann würde ich sagen, warum geht da irgendjemand zwei Tage hin?
Das wäre was völlig anderes.
Und nimmt noch anderen Leuten das Ticket weg.
Ja.
Weil, ja, dann verstehe ich, dass das Quark ist.
Und man hat an den Bändern gesehen, wer Kombi-Ticket hat und wer nicht Kombi-Ticket hat. Und die allermeisten Leute hatten Kombi-Ticket.
Ja, das ist super seltsam.
Ja.
Und dann auch noch mit denselben Witzen, denselben Ansagen. Ich finde, man merkt das auch, selbst wenn man nur bei einem Konzert ist, hat man manchmal so ein Gefühl dafür, ob sich die Ansagen auch wiederholen oder nicht.
Genau, ob die irgendwie einstudiert wirken oder spontan wirken.
Und ich finde das immer toll bei Bands, wenn man das Gefühl hat. Also klar, es ist auch nervig, wenn du das ganze Jahr tourst, ein Konzert nach dem nächsten spielst, kannst du nicht jedes Mal irgendwas Neues wieder ausdenken und irgendwann wiederholst du das, was halt funktioniert. Kann ich schon verstehen, aber gerade bei so einem Event, wo du irgendwie...
Genau.
Ja, verstehe ich, dass das ein bisschen low ist.
Unterm Strich...
Low effort.
Unterm Strich war ich trotzdem sehr froh, dabei gewesen zu sein. Und am Ende wurde es dann echt nochmal ein kleines bisschen emotional irgendwie auch für mich, als sie sich dann so richtig verabschiedet haben und einfach klar war, okay, das war's jetzt wirklich. Und das war jetzt quasi deren erfolgreichste Show in ihrer gesamten Karriere. Also mit den größten Konzerten und den meisten Besuchenden. Und also für die wird sicherlich unterm Strich ein guter Abschluss gewesen sein. Ich hoffe, sie haben nicht ihre Instagram-Kommentare hinterher durchgelesen. Das kann das, glaube ich, so ein bisschen verhageln. Aber nein, das war schon sehr cool.
Das ist ja so ähnlich wie das, was ich in Köln erlebt habe mit Pale.
Ja.
Was ja auch so ein schöner Abschluss war. Ja, gut. Das hast du erlebt.
Fettes Brot ist History.
Das passiert. Und dann, kurz darauf, hattest du angekündigt?
Ging's planmäßig nach Italien. Unser Abenteuerurlaub. Auch erst nach Sizilien für 4 Tage oder 4 Nächte und dann nach Kalabrien weiter, um dort eine Hochzeit zu besuchen mit einigen guten Freundinnen und Freunden zusammen. Und dann Montag früh um 6.15 Uhr sollte das Flugzeug starten hier bei uns in Hamburg. Und am Sonntagnachmittag, so gegen 16 Uhr, oder 16.30 Uhr wurde relativ plötzlich meine Frau sehr, sehr krank. Hatte zum ersten Mal Fieber in ihrem Erwachsenenleben, also seit ungefähr 30 Jahren das erste Mal Fieber gehabt. Es ging ihr hundeelend, hatte Schüttelfrost, hat Schmerzen gehabt, also ihr Kiefer hat wohl ganz doll wehgetan, hatte Gliederschmerzen, was sie überhaupt nicht kennt. Von anderen Krankheitsfällen.
Alles neu zu erfahren.
Schmerzen. Das mit Mitte 30. Schmerzen, die andere Leute mehr oder minder normal finden, weil man das einfach ab und zu mal hat. Das kennt sie alles nicht. Ja, es ging ihr sehr schlecht. Und ich habe dann irgendwie so in der Zeit, ich habe alles, die ganze Wohnung vorbereitet. Ich habe Sachen gepackt. Ich habe nochmal irgendwie geputzt und aufgeräumt und vorbereitet, was ich halt konnte. Und habe sie mit Ibus gefüttert und dann ging es ihr Abend wieder ganz gut. Hat sie auch ihre eigenen Sachen noch gepackt, hat gesagt, ich glaube, wir kriegen das hin. Wecker stand auf 3.30 Uhr, weil wir ja rechtzeitig da sein wollten. Und ja, der Wecker klingelte und ich drehte mich zu meiner Frau und sie lag da in Embryonalhaltung und hat gesagt, ich glaube, ich kann nicht fliegen. Und es ging ihr wieder richtig, richtig schlecht. Und wir haben natürlich direkt noch am Sonntag einen Corona-Test gemacht, beide, der negativ war. Ich meine, wir waren da auf diesem Clubkonzert, wir waren zweimal da bei einem Festival, in Anführungszeichen. Aber da war es noch negativ. Und am nächsten Tag, also an dem Montag, war sie aber sowas von Corona-positiv. Also es dauerte wenige Sekunden und es leuchtete in bunten Farben, die zwei Striche. Und es war einfach klar, okay, wir können diesen Urlaub nicht wahrnehmen.
Zu viel fettes Brot.
Nee, es wird sehr wahrscheinlich von der Arbeit gekommen sein.
Sie wird es es ist jetzt überall. Ich höre es jetzt häufig wieder. Und, Karl Lauterbach ist wieder in den Medien plötzlich.
Und sagt keine Beschränkungen.
Und sagt keine Beschränkungen.
Die Leute haben gelernt, aufeinander Rücksicht zu nehmen.
Genau, das wird interessant. Ja, so ist es jetzt. Und in Sachsen fallen sie bald wieder von den Bäumen.
Es war ihr erstes Mal. Und dann war es so, dass wir nun zwei Wochen Urlaub hatten. Währenddessen war in Hamburg der heftigste Spätsommer, den ich in meinem Leben, glaube ich, bisher erlebt habe, ausgebrochen.
Alter, war das krass.
Das war wirklich super krass. Es war hier geileres Wetter als in Sizilien, spannenderweise. Da gab es durchaus auch mal Regen und Gewitter. In der Zeit war hier einfach nur 30 Grad und Sonnenschein und keine Wolke am Himmel. Währenddessen konnte ich nicht so wirklich was machen, weil meine Frau eine Woche lang sich ins Schlafzimmer zurück verkrochen hat und außer schlafen und occasionally mal irgendwas essen, was sie nicht schmecken konnte, eigentlich nichts auf die Reihe gekriegt hat, weil sie so kaputt war. Und in der zweiten Urlaubswoche war ich dann auch Corona-positiv. Und währenddessen haben wir natürlich, weil wir ja mit Freunden und Freundinnen dahin fahren wollten, in der Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe, die es natürlich unvermeidlicherweise dazu gibt und gab, diese ganzen tollen Fotos gesehen, wie die Leute da am Strand lagen, wie die da irgendwie zusammen essen waren, wie sie dann natürlich sich schick gemacht haben für die Feier und dann mit wilden Party-Videos und Fotos und so. Und das sah alles so schön aus. Und wir haben jetzt wirklich oft darüber gesprochen, ich brauche es ja nicht wirklich so mit dem Wegfahren und so. Nun war das aber in dem Fall wirklich so, dass ich mich A, eine ganze Weile darauf eingestellt habe. B, einer der Hauptgründe, warum ich nicht so gerne wegfahre, ist ja immer meine Sorge, dass die Katzen so viel alleine sind. Nun wären dann aber für zwei Tage, hätte jemand bei uns gewohnt und wären sie nicht die ganze Zeit allein gewesen oder nur zum Füttern mal irgendwie Gesellschaft gehabt. Das war irgendwie alles cool und ich habe mich dann auch mittlerweile wirklich drauf gefreut und mir ist aufgefallen, das wäre halt unser erster Urlaub, unser richtiger erster Urlaub seit 5 Jahren gewesen.
Wow.
Ansonsten mal ein Wochenende, aber nie länger. 3 Tage war so das Maximum in den letzten 5 Jahren. Und da waren wir für eine Woche oder etwas länger in Portugal, für 1,5 Wochen. Und seitdem nicht.
Ja.
Und deswegen, also war auch nicht nur physisch das alles ganz schön blöd, sondern auch psychisch ganz schön bescheuert. Also das war wirklich, das fühlte sich alles so unfair an und so. Oh, man hat es den anderen, die jetzt da waren, nicht missgönnt, aber wir haben die ganze Zeit gedacht, es wäre so schön, einfach auch mit dabei zu sein.
Ja.
Und ich konnte mich da auch gar nicht so nach außen hin so für die freuen. Also irgendwie ging es dann doch und ich habe auch irgendwann eine relativ lange Nachricht geschrieben und so ein bisschen so die Situation erklärt, warum jetzt von uns aus nicht so viel kommt. Ich hoffe, das wurde auch verstanden. Es gibt übrigens ein wunderbares Video, wie verschiedene Leute auf Sonnenliegen liegen und unsere letzte Podcast-Folge offensichtlich laut hören. Im Sinne von wenigstens deine Stimme ist mit dabei. Das fand ich ganz, ganz süß. Danke, lieber Hani. Ja, wir wären super gern mit dabei gewesen.
Ja, bitter.
Deswegen kein Abenteuerurlaub, keine Urlaubsinfos.
Bitter, bitter, bitter. Ich habe doch hier im Podcast erzählt von dem Stress bei unserem vorletzten Urlaub, dass da unsere Tochter so am Abend vorher krank war.
Genau.
Wir dachten, wir müssen alles schon nieder. Und ich bin zum Flughafen gefahren mit dieser ganzen Scheiße.
Mhm.
Und da waren wir so froh letztlich, dass wir dann doch fliegen konnten. Ja, scheiße.
Ja, wäre aber einfach nicht gegangen. Also man muss sich jetzt auch nachhinein gar keine Vorwürfe machen. So von wegen, hätte man mal die Zähne.
Kann ja auch nicht mit Corona in Flieger steigen.
Ja, wäre nicht verboten gewesen.
Nee, wäre nicht verboten, aber gut, dann...
Also mir ging es, also mit meiner Corona-Positivigkeit ging es mir körperlich, also ich war einfach erkältet.
Ja.
Jetzt nicht besonders schlimm. Ich hätte wahrscheinlich keinen Test gemacht.
Weil du hattest es ja auch schon vorher.
Ich hatte es schon gemacht gehabt, genau. Also
der Körper kennt den Scheiß.
Ja, richtig. Also ich wollte nur sagen, wenn das jetzt quasi bei mir so gewesen wäre und ich wäre da positiv gewesen, ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, einen Test zu machen, um dann zu gucken, kann ich fliegen oder nicht. Sondern ich hätte gesagt, ja klar, ich fliege.
Ja.
Überhaupt kein Problem. Ich kaufe mir Nasenspray und dann läuft das schon.
Ja.
Ich hätte wahrscheinlich meine Maske im Flugzeug aufgesetzt. Lustigerweise hatte ich noch beim letzten Mal, als wir das letzte Mal Podcast aufgenommen haben, bevor diese ganze Shitshow losgegangen ist, noch die Frage in mein Handy gespeichert, weil da hat man ja schon gehört, dass irgendwie immer mehr Corona-Fälle jetzt wieder, also mehr Menschen positiv sind. Ich habe es bei der Arbeit auch schon ganz viel mitbekommen. Ob du dich jetzt isolieren würdest, wenn du Corona hättest?
Würde ich.
Würdest du? Mhm. Habe ich gar nicht so strikt gemacht. Also ich bin dann auch einkaufen
gegangen. Man hat es auch geschrieben, ja, nee, ich brauche nichts mehr einkaufen, wir waren gerade im Supermarkt. Und ich war so, hä?
Ja.
Wie denn?
Mit Maske.
Also, ja, ja, ja. Und das nach dem, was wir hier im Podcast propagiert haben. Da verschiebt sich einiges. Aber ich merke das, wie sich das verschiebt. Hier auch in der engen Familie bei mir. Personen, die früher uns einfach, auch als es schon richtig lange schon Corona gab, auch mit Impfung und alle uns irgendwie, nee, Impfung weiß nicht, auf jeden Fall uns nicht gesehen haben, uns komplett alleine geblieben sind. Jetzt warst du gestern den ganzen Tag mit jemandem zusammen und jetzt ist die Corona positiv. Ach, ist kein Problem, lass trotzdem. Also es ist einfach so, dieselben Menschen, dieselbe Situation, völlig andere Bewertung der Lage.
Ja, hätte ich vor einem Jahr auch ganz, 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 ganz anders gehandhabt. Auf jeden Fall.
Was da unsere ZuhörerInnen wohl zu sagen? Ich glaube, manche finden das gar
nicht
lustig.
Mit Sicherheit nicht. Und wahrscheinlich auch durchaus zu Recht. Also ich nehme da sämtliche Kritik gerne an. Aber ich weiß nicht, es war alles, ich habe so ein krasses Ungerechtigkeitsgefühl gehabt.
Und dann kriege ich auch noch mal eine Eintageskrankheit auf einem Dienstag.
Ja.
Da hat sich deine ganze Frust entladen. Du brauchst es einfach. Da gehe ich gerne, stelle ich mich dafür hin.
Dass du
als Ventil zu dienen.
Mein Frust
für deinen Frust. Wann bist du schon mal echt frustriert?
Selten.
Sehr selten.
Sehr selten. Aber es wird mehr, muss ich sagen. Es wird mehr.
Wird das Leben schlimmer? Wird dann deine Nerven kleiner? Oder was ist es, eine Veränderung in dir oder in der Welt?
Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich eine Veränderung in mir. Ich bin irgendwie in letzter Zeit sehr unzufrieden mit meinem Job. Macht irgendwie.
Ja, das trägt.
Nee, sehr, das ist auch völlig übertrieben. Ich bin nicht sehr unzufrieden mit meinem Job, aber irgendwie gibt's aktuell mehr Dinge, die mich nerven, als die ich irgendwie cool finde. Aber das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, weil ich einfach keinen richtigen Urlaub hatte. Und ich habe den Urlaub durchaus gebraucht. Oder ich konnte ihn.
Das gut war gebrauchen. Früher vielleicht auch nicht so. Du brauchst früher keinen Urlaub.
Och doch,
ich brauche auch Urlaub. Also im Sinne von wegfahren.
Ja, also ich sag mal so, wäre das jetzt nicht alles so geplant gewesen und mit der Hochzeit und so, und es wäre geplant gewesen, dass wir 2 Wochen zu Hause bleiben und versuchen zu Hause so das Beste draus zu machen, und es wäre dann so gekommen, wie es jetzt gekommen wäre, wäre ich genauso gepisst gewesen.
Okay.
Also das hatte jetzt gar nicht zwangsweise was mit dem Wegfahren zu tun. Das kam halt jetzt oben drauf, weil ich mich da, wie gesagt, drauf gefreut hatte und man das alles so mitgekriegt hat. Und weil dann halt auch so viele gute Freunde und Freundinnen da waren, mit denen man das gern gemeinsam erlebt hätte. Aber es fühlte sich, also nichts davon fühlte sich wie Urlaub an. Nichts. Außer, dass ich hier 2 oder 3 Mal hier drüben war bei dir und wir irgendwie coole Streamabende hatten. Das war so das einzig Positive, was wir in der ganzen Zeit
lange nicht hatten und wo wir auch nicht auf die Uhr gucken mussten.
Genau.
Also du musstest nicht auf die Uhr gucken.
Ich hab nicht auf die Uhr geguckt. Und das bedeutet, dass keiner von uns auf die Uhr gucken muss. Richtig. Das war schön. Aber ansonsten ist da nicht, es ist einfach wenig coole Sachen passiert in diesem Urlaub, weil ja, ich war ein bisschen recklesser, als ich es vor einem Jahr gewesen wäre mit einer Corona-positiven Frau zu Hause, aber trotzdem habe ich jetzt auch nicht versucht, maximal viel Zeit außerhalb der Wohnung zu verbringen, auch allein, weil ich dann für sie auch gerne da sein wollte.
Ja, ich war mir übrigens auch sicher, dass ich Corona habe.
Gestern und vorgestern?
Ja, hatte ich nicht.
Hattest du nicht? Hast du dich getestet?
Ja, mehrfach.
Wann zuletzt?
Vorgestern. Ich habe mich Montag getestet und ich habe mich Dienstag getestet. Ist heute Donnerstag. Mhm. Dann habe ich mich, glaube ich, Mittwoch sogar auch noch getestet.
Okay.
Jetzt habe ich auch quasi keine Tests mehr.
Ich kann dir neue geben. Ich habe ja 2 Packungen von dir gekriegt. Ich habe jetzt welche wieder aufgefüllt von der Arbeit.
So, weiter geht's mit den guten Nachrichten. Mimi Fopsklick, unser Huhn, ist gestorben.
Ja. Mimi ist das erste Huhn, was es geschafft hat, eines in Anführungszeichen natürlichen Todes hier zu versterben.
Wir haben endlich mal einen Huhn durchbekommen.
Was nicht von Raubtieren gerissen wurde. Nicht
von Raubtieren gerissen wurde. Und was an einer Legedarmentzündung gestorben ist, so wie fast alle Legehennen es tun, wenn sie das Glück haben, ein so hohes Alter von etwa 4 Jahren zu erreichen, was ungefähr die Hälfte ihrer natürlichen Lebenserwartung ist, weniger noch.
Also Hälfte der natürlichen, und das ist ungefähr 2,5-fache der normalen, den Hühnern, die den Job haben.
Nach 1,5 Jahren werden sie gekillt, echte Hühner werden eigentlich so 12 Jahre alt, und also nur ein Drittel. Und sie ist jetzt mit knapp 4 Jahren verstorben, wurde eingeschläfert.
Ist das die, also das Huhn gewesen, was man auch schon immer auf die Stange raussetzen musste, weil sie nicht mehr alleine da hochgekommen ist?
Ja.
Mhm, okay.
Wir haben uns noch von ihr verabschiedet. Sie hat noch ihre letzten Stunden auf unserem Balkon in der Sonne verbracht. Konnte sich eigentlich nicht mehr bewegen.
Aber war.
Hat eine Spritze bekommen.
Aber das ist doch eigentlich ganz schön. Also klar, es ist traurig, aber unterm Strich ist es doch irgendwie ein schönes, würdevolles Ende. Und wenn man sie auch noch verabschieden konnte und sie sich jetzt nicht ewig lange quälen musste, das war auch irgendwie gut.
Und dann haben wir sie beerdigt. Und das war komisch, als dann meine Frau, ich war nicht mit, ich habe gearbeitet, meine Frau kam dann mit dem toten Huhn zurück, weil sie nicht wollte, dass es dann Mülleimer geschmissen wird. Und dann haben wir sie beerdigt. Und sie dann so, wir haben sie halt die ganze Zeit noch am Tag vorher irgendwie gehabt und gefüttert und gekuschelt. Und sie dann so leblos da in die Erde zu legen. Und dann haben wir noch eine kleine Zeremonie gemacht, zu zweit.
Waren die Kinder nicht
dabei? Nee, die waren in der Schule und in der Kita.
Okay.
Wir haben noch überlegt, ob wir warten, aber dann dachten wir, das ist irgendwie auch seltsam. Und dann haben wir sie verscharrt. In unserem Garten. Und das ist irgendwie, ich habe lange nichts von den Hühnern erzählt, das ist gut für meinen Seelenheil nach diesen schmerzhaften Verlusten, das jetzt so erlebt zu haben. Konnte ich gut mitleben.
Fast traurig trotzdem auch.
Ja, aber irgendwie auf eine schöne Art.
Habt ihr noch so Abschiedsworte?
Ja,
noch was gesagt? Hab
ich von dir verabschiedet. Ich rede ja jeden Abend mit den Hühnern.
Ja.
Ich bin jetzt so ein sonderbarer Kauz.
Hat man das Gefühl, dass die anderen Hühner das checken, dass
ja, eine fehlt? Ja, das war krass. Nee, jetzt weiß ich gar nicht so sehr, aber doch, interessanterweise hat jetzt ein anderes Huhn den Platz unten eingenommen und geht auch nicht auf die Stange.
Oh, okay.
Ganz seltsam. Nee, aber es war so, dass irgendwie gab es so eine Situation, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber so, dass am Abend, letzten Abend, als sie reingegangen ist in den Stall, dass die anderen Hühner irgendwie auf sie gewartet haben. Und dass sie irgendwie bei ihr geblieben sind, obwohl sie ja ganz langsam war. Und da hat man, also es war so, wenn man das anthropomorphisiert, war es so ein bisschen so, als ob sie bei ihr sein wollten, sie nicht verlassen haben.
Mhm.
Und die, ich glaube, die haben das schon gemerkt, dass das da, dass da was ist.
Ich bin fest davon überzeugt, dass Tiere in der Lage sind, sowas zu schneien.
Und Hühner bilden ja auch irgendwie teilweise wohl Freundschaften, so eine Art Freundschaft, also so eine richtige Bindung zu einzelnen anderen Hühnern und ja.
Und überleg mal, was da für ein Struggle war am Anfang, als die neuen weißen Hühner dazu kamen.
Ja, und vor allen Dingen am Anfang, als wir Mimi neu bekommen haben, das war voll das Terrorhuhn.
Das Terrorhuhn,
ja. Das war eines der Hühner, die hier dieses arme, neurologisch auffällige Huhn
Tonne.
So krass traktiert haben.
Ja. Hoffentlich ist sie jetzt in der Hühnerhölle. Für ihre Tage.
Mimi, ne?
Ja. Mimi, ja.
Hoffe ich auch. So, das sind die ganzen Nachrichten. Du warst nicht im Urlaub, für das Brot hatte ich abgezogen und Mimi ist gestorben.
Hat mich nicht abgezogen, aber hätte auf jeden Fall besser sein können. Aber ich habe von Fettes Brot eine Formulierung gehört, die ich so witzig fand, dass ich sie mir aufgeschrieben habe. Eigentlich müsste ich warten, bis man sie gut anwenden kann, aber ich habe sie jetzt so anmoderiert, deswegen sage ich sie einfach direkt. Wenn du sehr gerührt aufgeregt bist, kannst du was mit dem Gefühl anfangen?
Ich glaube, ja.
Ja, dann kannst du das nächste Mal sagen, ich kriege hier eine richtige Gänsevorhaut. Also bei Fettes Brot war es so, dass da irgendwas weitergesungen wurde von den Leuten, was nicht geplant war. Und dann hat König Boris gesagt, ich kriege eine richtige Gänsevorhaut. Da habe ich mich bestimmt 30 Sekunden lang nicht mehr eingekriegt über die Gänsevorhaut, weil ich mir das bildlich vorgestellt habe.
Wenn es eine Mischung ist aus erregt und...
Nee, aber Gänsehaut und dann hat man die Vorhaut dazu gemacht.
Ja.
Also Vorhaut an der Gänsehaut. Hat man
ach
ja
so,
normalerweise
ach
nicht.
Ach so, sie ist eine Frage, die Gänsehaut, die im Kommen ist. Also die gerade entsteht.
Nein, also glaube ich nicht, dass es so gemeint war. Ich habe an die Vorhaut gedacht, vom Pimmel.
Ja, ja.
Ja, ja.
Aber es ist einfach nur ein Wortspiel ohne weitere Bedeutungsebene.
Ja. Okay. Ich denke schon. Also ich habe auf jeden Fall keine weitere darin gesehen. Gänsevorhaut. Ich möchte versuchen, das in meinem Sprachschatz zu integrieren. Die Top 3 der Jugendwörter also sind jetzt zur Wahl.
Oh, von denen, die wir schon vorgelesen
haben.
Genau,
wir haben die Top 10 vorgelesen und jetzt sind nur noch 3 übrig. Und zwar Goofy, NPC
NPC
und Side-Eye.
Nicht Riz.
Und auch nicht darf er so. Leider, leider nicht darf er so.
Das ist aber doch unser Favorit.
Nee, deiner NPC. War NPC, meiner okay. War darf er so. Also du hast noch alle Chancen.
Aber was war nochmal darf er so? Was war die Bedeutung?
Also im Sinne von Unglaube für irgendeine Aktion.
Ach so. Darf er so? Also darf Frage.
Ja, genau. Dann möchte ich dir einen Tipp geben, und zwar einen Dokumentationstipp. Vielleicht hast du davon schon gehört oder gelesen, das ist relativ aktuell. Vor wenigen Tagen lief es im Öffentlich-Rechtlichen, aber schon auch natürlich in der Mediathek zu sehen. Das ist eine dreiteilige Doku-Serie, die heißt Regieren am Limit. Von gehört?
Ja.
Hast du?
ARD, oder?
Ja, ARD.
Ja.
ARD-Mediathek.
Ausbruch
der Ukraine-Krise.
Des Ukraine-Krieges und die Bundesregierung wird dabei begleitet.
Genau, also die Bundesregierung wurde vorher sozusagen schon begleitet. Und zufällig ist dann der Krieg ausgebrochen.
Ja.
Und das ist...
haben wir bestimmt Putin ein paar Euro zugestellt, damit die Doku geiler wird.
So wie Amazon beim DFB darauf hingewirkt hat, dass alles in Katar auseinanderfällt.
Genau.
Kann sein. Katar. Das habe ich geguckt. Das sind drei Folgen. Keine Ahnung, 30 Minuten
das
oder so.
Versteht, wenn man das in zwei Jahren hört, versteht man das nicht. Es gibt eine Dokumentation über die deutsche Nationalmannschaft, mal schlechte Abschneiden in Katar. Die wollten das halt auch begleiten und wollten so wahrscheinlich wie das Sommermärchen oder hatten sich gehofft, dass irgendwas Interessantes bei rauskommt. Und siehe da, es kam was Interessantes raus. Die deutsche Nationalmannschaft ist nach Strich und Faden verprügelt worden. Und darüber gibt es jetzt eine Doku. Ja, okay.
Genau.
Also, Regieren am Limit.
Ernstfall Regieren am Limit, so heißt es. Und du als politikinteressierter Mensch wirst da eine große Freude dran haben und auch allen anderen Menschen kann ich das sehr empfehlen, weil...
Also ich fand schon die Kevin Kühnert-Doku so scheiße.
Die ist deutlich besser als die Kevin Kühnert-Doku, weil man... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass da, ich sag mal, Einblicke gezeigt werden, die man so noch nicht hatte, aber man hat noch nie so lange so nah in so einer konkreten Ausnahmesituation die Leute gesehen und gehört. Und zwar ganz besonders in vorderster Front. Olaf Scholz ein bisschen, Annalena Baerbock ein bisschen mehr, Christian Lindner nicht so viel, aber auch. Und Robert Habeck und den, ich glaube, ist es der Kanzleramtschef von Olaf Scholz?
Schmidt.
Ja, genau. Was für ein interessanter und sympathisches Kerlchen.
Das ist ein krasser Typ.
Das ist auf jeden Fall der coolste Typ in der ganzen Doku. Der wird auch relativ viel gehört und es ist einerseits super interessant, ich meine, jetzt läuft der Krieg noch und man hat das alles mitgekriegt, aber das so in diesem zeitlichen Verlauf nochmal so aufgezeigt zu bekommen und was die Doku auch ganz fantastisch macht, ist, das ist für dich sicherlich nichts Neues, aber die Komplexität dieser ganzen Themen, die da dranhängen, sehr gut zu zeigen, dass man eben halt nicht davon ausgehen kann, dass es ein ganz einfaches Ja oder ein ganz einfaches Nein zu irgendeiner Frage, die mit dieser Thematik zu tun hat, geben kann, weil man immer das und das und das und das und das mitbedenken muss.
Obwohl uns Anton Hofreiter das immer weismachen will.
Ich glaube, auch Anton Hofreiter ist sich dessen sehr bewusst.
Aber der spielt damit.
Er spielt damit.
Und beziehungsweise wie Agnes Strack-Zimmermann und all die anderen, die immer schnelle Lösungen fordern.
Ja, ich glaube aber, dass auch solche Stimmen wichtig sind als quasi Gewicht in die ein oder andere Richtung, die man dann halt irgendwie auch braucht. Und ich glaube, wenn du jetzt zu Anton Hofreiter gehen würdest und sagen würdest, okay, Toni, du hast jetzt hier die nächsten 3 Monate, darfst du alles ganz alleine entscheiden.
Ja.
Und keiner sagt irgendwas dagegen. Wird er ganz von alleine von seinen Forderungen abrücken an der einen oder anderen Stelle. Dazu ist er, glaube ich, klug genug.
Ja.
Und warum das sinnvoll ist, das erfährt man dort in der Doku. Das möchte ich dir ganz, ganz doll
empfehlen. Ja, ich hatte das eh schon auf dem Zettel.
Das wird dir gut gefallen, da bin ich mir sehr sicher.
Ja. Cool. Ich hingegen habe mich in die Welt der Mangas hinabbegeben. Ich habe mein ganzes Leben lang keinen Manga gelesen und kein Anime geguckt, weil ich einfach einen grundsätzlichen Nichtzugang zu diesem...
Hast du auch als Kind kein Heidi oder
ja,
Kickers
doch, natürlich. Es gab natürlich welche, die ich damals einfach als
Mia
Zeichentrick
ja,
erkannt
genau,
habe.
Ja, genau, das war für mich auch
Zeichentrick. Gar die Distinktion hatte und gar nicht pauschal so einen ganzen Zweig des Entertainments ablehnen konnte aus, weiß ich nicht ganz nachvollziehbaren Gründen.
Ja.
Ich habe, weiß ich nicht, ein bisschen was, sowas habe ich natürlich auch. Ich glaube, es gab ein Anime mit Huckleberry Finn. Keine Ahnung. So, aber ich habe danach das dann gar nicht, und das war auch der ganze Hype darum, ich habe sie, der ganze Hype darum kam auch, habe ich das Gefühl, so ein, zwei Jahre zu spät für mich. Da ging das erst so richtig los.
Mit Pokémon und,
ja, genau.
Und Dragon Ball.
Genau. Da war ich so, so war ein meine, ganz bisschen meine zu alt für. Meine. Ich hatte immer das Gefühl, so die fünften Klassen, die so dann ein, zwei Jahre nach mir kamen, die waren da voll drin. Und ich mochte es auch nicht, trotz meinem Zugang zu Videospielen, die ja auch eng damit verflochten sind und so. Ich habe es, glaube ich, auch so als eine Art Entschuldigung genommen, dass ich mich mit ganz vielen Sachen einfach nicht beschäftigen muss. Man muss sich dann da reinwühlen und muss erst einen Zugang finden. Und ich konnte einfach, ich glaube, dir geht es da ähnlich. Mhm. Und jetzt gibt es das große Netflix-Phänomen One Piece, eine der großen erfolgreichen Netflix-Serien, wie auch Stranger Things und Wednesday und was weiß ich, was da noch rumkriecht.
Squid Game.
Und Squid Game. Und damit hat Netflix den nächsten Hit gelandet. Das ist eine der teuersten oder die teuerste Netflix-Produktion aller Zeiten. Und dieser Manga One Piece galt immer als unverfilmbar. Und jetzt haben sie das aber gemacht in enger Zusammenarbeit mit dem Schöpfer. Und das war so eine Laune. Wir saßen vom Fernseher abends und ich habe gesagt, oh, guck mal hier, das ist hier das große neue Ding. Und meine Frau gesagt, ja, lass mal reingucken. Sonst lässt sie sich selten auf neue Sachen ein und es braucht immer irgendwie vorher viel Information und muss gerade die Stimmung richtig sein. Und dann haben wir das geguckt und das war irgendwie ganz geil. Mhm. Und darüber habe ich, wie wahrscheinlich sehr viele andere, was auch der Grund ist, warum sie diese Serie machen, mal so in dieses Ding ein bisschen reingeschaut, mich damit ein bisschen beschäftigt, was darüber gelesen, festgestellt, dass der Typ seit 20 Jahren jede Woche ein Kapitel schreibt. Und das eine durchgängige Geschichte ist, ich habe ja einen Hass auf diesen ganzen Superhelden-Quatsch, wenn dann irgendwie 18.000 Bücher von Superman kommen und dann gibt es noch ein Paralleluniversum und das ist ja alles, ich brauche immer so, wenn ich was Neues entdecke, möchte ich erstmal wissen, wo ist der Anfang, wo ist das Ende, gibt es möglichst wenig Seitenarme bitte oder Reboots oder irgendeinen anderen Scheiß, sondern das hilft mir immer sehr, in sowas reinzufinden. Und da ist es so. Eine Story komplett durchgezogen und angeblich einfach durchgängig auch auf einem hohen Niveau. Erfolgreichster Manga aller Zeiten oder so ähnlich.
Seit 20 Jahren jede Woche.
Ja, jede Woche zeichnet er ein Kapitel in Schwarz-Weiß. Und dann werden die immer alle paar Monate kommt so ein Buch raus, wo dann irgendwie 8 Kapitel zusammengefasst
sind. Okay. Was heißt ein Kapitel? Ist das immer eine Geschichte? Also eine kurze Geschichte?
Ja, oder
ist
das ein Kapitel? Es ist ein Kapitel.
Also
einer durchgängigen auch Geschichte.
Okay. Die hier, also und.
Die Erzähl- es gibt in Japan wohl diese Sammelhefte, in denen die wöchentlich erscheinen und wo verschiedene Mangas drin sind.
Ah ja, okay.
Mhm. Und dann liest du halt das ganze Ding und hast mehrere Fortsetzungen.
Ja, okay.
Und früher gab es das auch irgendwie. Mein Vater hat Nick der Weltraumfahrer gelesen. Da gab es so ganz kleine, für 20 Pfennig, so ganz kleine querformatige
Groschenromane.
Hefte, wo du dann einfach, und dann ging es weiter und irgendwann gab es das dann in großen Bänden gebunden und so weiter. Aber eigentlich ist es genau dieses Ding. Kleiner Junge geht mit seinem 10-Pfennig-Stück zum Kiosk und kauft sich seinen Superhelden.
Aber nur Jungs.
Der war auch nur Jungs, auf jeden Fall. Das wird habe ich auch gelernt, in der Manga-Welt wird unterschieden zwischen Shonen-Mangas, und die für Jungs sind. Mhm. Da gibt es schöne Frauen und es wird gekämpft. So. Es ist halt, Japan ist eine sehr konservative Gesellschaft. Ich habe mich da viel mit beschäftigt, auch wie jetzt die Live-Serie vieles davon ändert, weil der Typ, der den geschrieben hat, für japanische Verhältnisse relativ progressiv ist und auch viel mit Diversity und so weiter in seinen Dings arbeitet. Und jetzt haben sie 20 Jahre später, damals als er angefangen hat, war er 20, haben sie den Sexismus rausgenommen, haben Sachen umgeschrieben, haben Sachen moderner gemacht und so. Aber trotzdem ist die gesamte Fangemeinde in heller Begeisterung, weil das so treu ist und sie haben ganz viel verändert, aber total sinnvoll. Mhm. Und es ist eine Kampf-Action-Geschichte mit ganz vielen stereotypen Sachen, aber es hat irgendwie was. Und ja, und jetzt haben wir diese eine Staffel geguckt mit 8 Folgen und jetzt vielleicht auch gut, aber das war mal für mich eine interessante Sache, weil das, wir haben mal drüber gesprochen, was hast du noch nie gemacht oder hast du kürzlich zum ersten Mal gemacht.
Ja.
Und ich habe mir dann den ersten Band für 7 Euro in der Thalia einfach so mitgenommen und habe den mal und das zu verglichen, wie ist das da gemacht, wie ist das da gemacht, war ein interessanter Ausflug mal.
Aber du bleibst nicht dran.
Glaube ich nicht.
Okay.
Ich glaube nicht, dass ich jetzt 105 Manga-Bände lese. Wenn irgendwann in 2 Jahren nach dem Autorenstreik mal die zweite Staffel kommt, gucke ich mir die bestimmt auch an, aber ja, war mal was Neues.
Ja.
Und ich mag das, wenn es so eine Welt gibt. Das ist halt so eine große, ausgearbeitete Welt. Und das ist auch irgendwie ein bisschen besonders. Das ist halt ein Piraten-Setting und viele Schrulligkeiten sind drin. Und den kann man sich da so ein bisschen reindenken.
ganz gut passend dazu habe ich es jetzt vor in meinem Urlaub, wo ich nicht viel machen konnte, habe ich es geschafft, endlich und zum ersten Mal Buffy zu Ende zu gucken. Buffy the Vampire Slayer.
Wieso zum ersten Mal? Du hast es doch schon
fünfmal geguckt. Nee. Ich habe das einmal geguckt bis ungefähr Anfang, Mitte, sechste Staffel. Es gibt sieben. Und dann bin ich rausgekommen, weil ich habe das ja immer dann parallel zu Angel geguckt und ich hatte das damals alles nur auf DVD und auf einer DVD waren vier Folgen drauf, die waren auch nicht gut beschriftet und dann musste man manchmal nach einer Folge Buffy von einer DVD auf Angel wechseln und dann waren da zwei Folgen Angel, die man gucken sollte und dann
sollte
man zwei.
Das war auch nicht wirklich nötig, oder?
Weil bei den allermeisten wechseln nicht.
Ja.
Bei manchen schon, aber ja. Die allermeisten nicht. Aber ich habe mich trotzdem an so einer Liste dann orientiert. Das hat mich irgendwann so kolossal genervt, dass ich einfach aufgehört habe damit. Dank Disney Plus habe ich dann vor ungefähr einem Jahr oder anderthalb nochmal neu angefangen mit beidem und habe das dann wieder, also in der Reihenfolge geguckt, wie man es gucken sollte und habe es jetzt geschafft, Buffy zum ersten Mal fertig zu gucken. Und ich und habe
Angel auch.
Angel bin ich gerade in der letzten Staffel, das ist dann aber, da ist Buffy schon zu Ende.
Ja.
Und die letzte Staffel Angel ist zäh. Muss ich sagen, sehr zäh. Das ist, fühlt sich sehr wie nach Arbeit an, die noch zu Ende zu gucken, aber auch das werde ich nochmal schaffen. Ich muss aber sagen, jetzt wo ich Buffy einmal komplett geguckt habe, da die ist übrigens ja auch fortgesetzt worden mit drei Staffeln als Comic.
Ja, das wollte ich dir noch erzählen, weil ich das erfahren habe. Kennst du die?
Kenne ich nicht, aber erste ist bestellt, also ja. Die achte Staffel ist bestellt. Ist
ja auch von Joss Whedon geschrieben.
Ist auch von Joss Whedon geschrieben und ist gar nicht so einfach, die auf Englisch zu bekommen, aber da ich die ganze Serie auf Englisch
und jetzt gibt es neuerdings noch einen Podcast, der die Serie weiterführt mit einigen der Originalsprecher.
Oktober mit Spike als Hauptfigur. Ja. Sarah Michelle Gellar selbst ist leider nicht dabei, aber Charisma Carpenter ist auf jeden Fall dabei und ich glaube, Ela Leiser Dushku ist auch dabei. Bei Amazon, exklusiv, Audible, werde ich mir garantiert anhören. Aber erstmal muss ich die Comics lesen. Zwei, drei Staffeln noch. Und ich muss sagen, wo ich jetzt diese ganze Serie mal so back-to-back endlich geguckt habe, gehört sie zu meinen Top 3 aller Serien, die ich hier geguckt habe. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens kenne ich keine andere, also die anderen beiden in meinen Top 3 ist Breaking Bad und Fleabag, um das einmal ausgesprochen zu haben. Und Buffy gehört da auf jeden Fall zu, weil es keine andere Serie gibt, die ich kenne, die so eine krasse Varianz hat, allein was Genres.
Ja, die haben viel rumgespielt, ne?
Genau, einzelne Genres innerhalb der einzelnen Staffeln pro Folge angeht. Es gibt so einen relativ vergleichsweise überschaubaren Kern von AutorInnen und RegisseurInnen, die allesamt relativ viele Folgen, aber halt eben nicht ganze Staffeln, sondern immer nur Folgen von Staffeln gemacht haben. Und wenn man weiß, wer was gemacht hat, weiß man schon, okay, hier wird's jetzt eher so ein bisschen witzig, hier wird's mega horrormäßig. Es gibt einige Folgen, die sind so übelst gruselig. Es gibt welche, die sind irgendwie abgefahren und völlig, also progressiv, gerade für die Zeit. Dann ist natürlich dieser ganze Dialog-Wortwitz unerreicht, also ich kenne keine andere Serie mit, also Fleabag auch, aber vor allem nicht über so einen langen Zeitraum, die von den Dialogen her so witzig und hochgradig anspruchsvoll ist, obwohl sie sehr leicht wirkt und leicht konsumierbar ist. Und ich habe, glaube ich, mein ganzes Leben noch nie so geheult am Ende einer Serie.
Das heißt, du hast in deiner sechsten Staffel aufgehört und hast nie das Ende geguckt, obwohl das so toll ist.
Ja.
Und, ja, schön, dass du es endlich geschafft hast. Ich dachte, du guckst die schon wieder.
Nee. Also ich habe alles bis Mitte sechste Staffel schon wieder geguckt, aber halt, was danach kam, war mir neu. Und es war nicht so, es verdrückt man eine Träne oder man greint so ein bisschen vor sich hin. Ich habe geschluchzt, wie so ein Schlosshund, wie man sagt. Ich habe richtig gehend geheult. Weil das auch so ein richtig tolles Ende ist. Also es war einerseits Trauer, weil natürlich dramatische Dinge passieren. Auf der anderen Seite war es aber auch irgendwie so Freude, weil auch irgendwie was sehr Positives passiert. Das hat so die komplette Emotionsklaviatur durchgespielt.
Das kenne ich nur von Babylon 5. Wirklich, das Ende von Babylon 5 ist das Emotionalste, was man sich vorstellen kann. Das ist so krass.
Ich weiß nicht, ob mich das mehr catchen würde als.
Aber jetzt, wo du das so nochmal auch bestätigt hast, du hast es ja lange her, dass du es das letzte Mal geguckt hast, jetzt musst du doch endlich mal Firefly gucken.
Ja, wenn ich Angel fertig habe.
nur 13 Folgen und ich glaube, da hat Joss Whedon einfach alles angewandt, was er im Laufe von Buffy gelernt hat.
Kann sein. Nur leider hat er jetzt ins Weltall
verbracht. Mir ist es gerade eingefallen, als du gesagt hast, das ist basically eigentlich ein Western.
Ja, ist auch nicht mein Lieblingssong.
Und es ist mir eingefallen, weil du das gerade mit dem Wortwitz meintest. Und das sind auch die Dialoge, sind
ja, so das, scharf das und schnell. Ja, das glaube ich sofort. Übrigens, absoluter Hauptantagonist in der letzten Staffel, natürlich Nathan Fillion. Also nicht der Haupt, aber die rechte Hand vom Hauptantagonisten.
Ja, toller Typ.
Böser Typ. Ziemlich böse. Das ist
die Hauptfigur in Firefly.
Ich weiß.
Ich habe, von wegen Schluchzen und Heulen, ich habe ganz kurze Zeit, einfach weil das so gut passt, kürzlich meine vor über einem Jahr aufgeschriebenen 20 Seiten zu The Last of Us Part 2 gelesen.
Oh, krass.
Und dabei wurde ich teary-eyed.
Teary-eyed?
Ja, da ist mir richtig das Wasser in die Augen gelaufen, so ein bisschen. Ich habe mich geschluchzt, aber es ist mir so nahe gegangen.
Weil du vor deiner eigenen Genialität.
Nein, also mein eigenes, noch mal vor dem Werk.
Ja.
Und das, was ich dazu aufgeschrieben habe, ist schon, finde ich, sehr gut. Ich weiß nicht, was ich mit diesen 20 Seiten jeweils machen werde, weil das ist alles schon sehr extensiv. Aber da ist mir das auch so gegangen, dass ich noch mal gemerkt habe, was mir dieses Spiel auch bedeutet. Ja.
Ja, das waren die, war der große Part mit, Empfehlungen. Also ich kann einfach nur sehr empfehlen, guckt Buffy. Und guckt es vor allem auf Englisch.
Kann ich mal einen harten Break machen?
Ja, ich hätte auch sonst einen anzubieten. Ich
habe ganz kurz einen harten Break. Kleiner Callback, wir haben mal über Umzüge gesprochen.
Ja.
Ich war in der Zwischenzeit bei einem Umzug. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich liebe Umzüge einfach. Und wir haben über Ketten gesprochen.
Ja.
Und du hast gesagt, Ketten wichtig, wichtig, wichtig. Und ich habe gesagt, ja, hast du recht. Aber man kann es auch übertreiben.
Ja.
So, wir sind da angekommen. Und es hat sich so angeboten für eine Kette. Es war, unten stand der Lastwagen. Es war ein relativ weites Stück zum
Hauseingang.
Hauseingang. Da ging es eine steile Treppe hoch. Von der Haustür nochmal eine große Treppe hoch. Und dann um die Ecke in so eine große Wohnung. Und es war einfach gerade mit diesem Treppensteigen, ist halt so ein langer, enger Schlauch, aneinander vorbeigehen, war einfach nicht gut und so. Ich war da, als noch nicht so viele da waren. Und es ging gerade erst los mit dem Einladen. Und da war so ein Typ dabei, etwas jüngerer. Ich glaube, das war irgendwie die hatten so zwei Leute, den und noch einen Freund von dem, denen haben sie so ein bisschen Geld gegeben. Das waren eher so nicht so Freunde, sondern um zwei Ecken irgendwie ein Bruder von jemandem oder so ähnlich. Und der war da und der war schon dabei und lief immer mir vorbei. Und ich habe dann, was ich eigentlich sonst nicht mache, weil sich das ergibt, sonst gibt es immer andere Leute, die Kette propagieren und vorschlagen. Und dann habe ich gesagt, vielleicht sollen wir mal eine Kette machen. Und dann hat er mich angeguckt mit einer Chuspe und mir gesagt, nee, Kette nervt.
Kette nervt.
Kette. Und es war aber so, er hat mich so abgefatscht, weil es war so, selbst wenn er das findet, war das von der Situation her nicht so, dass man das eigentlich sagen würde. Ich war, also man könnte auch positiv überrascht von seiner Ehrlichkeit sein, seiner gerade Herausigkeit, aber ich war richtig verdacht.
Das wären ja auch irgendwie mal Argumente vielleicht angemessen.
Er hat gesagt, nervt.
Nervt.
Kette nervt. Kein
Argument eigentlich, aber gut.
Kette nervt. Und dann haben wir so an uns vorbeigeschoben, die Sachen. Und es war mega dumm. Also war einfach wirklich, wirklich richtig blöd. Und dann kamen mehr Leute. Und dann kam so ein Typ, der einfach mehr Wucht hatte als ich in der Sache. Und der hat einfach die Kette angesagt.
Ja, wir machen jetzt eine Kette.
Ich habe gefragt. Er hat gesagt, so hier, zack, zack. Und dann haben wir eine Kette gemacht. Das war voll gut.
Ja.
Und der Typ hat dann auch mitgemacht in der Kette.
Aber war genervt dabei.
Ich schätze, er war tierisch genervt davon, ja.
Das erinnert mich sehr, das ist ein ganz anderes Thema.
Aber ich fühle mich so doof deswegen, weil ich schon in der Lage war, in der Situation war, dass Leute mir die Kette so doll aufgedrängt haben und ich fand, dass es, also ich hätte gesagt, es nervt gerade, was du machst.
Mhm.
Und hätte recht gehabt. Und jetzt habe ich völlig...
Weiß ich nicht, ob du auch recht gehabt hättest. Manchmal überschätzt du deine Meinung. Das ist mir schon oft aufgefallen.
Das ist die einzige, die ich habe.
Ja. Woran solltest du dich sonst festhalten?
Ne? Eben.
Außer an deiner eigenen.
Das ist mein absoluter Maßstab.
Das erinnert mich ganz an eine Geschichte, die mir mein früherer guter Freund Ulrich mal erzählt hat, der in einer WG wohnte. Und wie es in der WG ja häufig der Fall ist, also es war frisch ausgezogen, wie drei Jungs, waren nicht unbedingt die sauberste. Und vor allem der Ofen sah irgendwann einfach nicht mehr schön aus. Ganz klischeehaft. We all been there, we all done that. Ich jedenfalls. Und dann hat er sich irgendwann mal so die Mühe gemacht, so diesen Ofen komplett zu reinigen. Irgendwie lange einweichen lassen und irgendwie geschrubbt, geschrubbt, geschrubbt. Richtig viel Arbeit. Und war ganz stolz auf sich. Und dann war der Ofen fertig. Man konnte wieder durchs Glas durchgucken. Die Bleche und Roste, alles richtig schön auf Hochglanz poliert. Er war in der Küche. Kommt einer seiner Mitbewohner schwerst bekifft nach Hause, macht den Ofen an, macht sich eine Tiefkühlpizza und tut die Tiefkühlpizza auf das Backblech ohne Papier. Und Ulrich meinte, sorry, ich habe das hier gerade irgendwie eine Stunde sauer gemacht. Kannst du bitte ein Backpapier nehmen? Er so, ach so. Ey, nee, sorry, das ist nicht mein Style. Und ging weg. Das, also, auch da, Huspe. Ja. Sorry ist nicht mein Style. Und einfach trotzdem das nicht machen. Also, stark. Muss ich sehr drüber lachen.
Du wolltest auch noch einen harten Break machen.
Kennst?
Ich hätte noch zwei kleine Sachen, dann müssten wir vielleicht noch einmal ganz kurze Pause machen, weil ich noch was vergessen habe, was ich von oben noch holen müsste.
Okay, okay. Ja. Eine kurze Folge habe ich mir heute
vorgenommen. Ja, aber wir sind auch jetzt knapp über eine Stunde.
Ja, ja.
So schnell können wir unsere ZuhörerInnen nicht ziehen lassen.
Können wir. Wir können alles machen, was wir wollen.
Außer am Samstag die Folge
veröffentlichen. Nee, das geht nicht. Es gibt Grenzen. Wir wollen ja nicht im vollen Chaos enden. Kennst du das, wenn du Fingernägel schneidest
Und
danach an den Fingern riechst, dass es stinkt?
Ich glaube, das hast du mich schon
mal gefragt. Habe ich das beim letzten Mal schon gefragt?
Ich weiß nicht, beim letzten Mal. Das kommt mir bekannt vor, die Frage.
Stinkende Fingernägel nach dem Schneiden?
Nee.
Nee, dann habe ich dich das schon mal gefragt. Wenn du jetzt ja gesagt hättest,
hätte ich dieses nicht gefragt. Ich glaube, das kenne ich
nicht. Ich auch nicht. Okay, was wolltest du noch sagen?
Ich wollte noch zwei kleine Sachen sagen. Eine Sache, die ich nicht verstehen kann, wie scheiße sie ist, ist das Papier, was um Lollis herumgewickelt ist.
Gibt's einen Lifehack? Habe ich neulich gesehen bei Instagram in so einer Insta-Story. Man knibbelt und knibbelt und knibbelt, ne? Das ist scheiße. Man kann das drehen. Man kann es aufdrehen. Und es, also zumindest ausgehend von dem Video, der hat irgendwie drei oder vier verschiedene Lolli-Packungssorten gezeigt.
Unten am Stiel aber.
Also.
Oder oben am Kopf.
Oben am Kopf. Also unterhalb des Kopfes.
Ja, ja, aber also am Papier, das so eng um den Stiel
gewickelt ist. Genau, und wenn man da, wahrscheinlich muss man ein bisschen doll drücken, und der hat das wirklich immer nur in so einer, ich sag mal, Viertel- bis Dritteldrehung gedreht und von diesen rot-weißen bis hin zu
Chupa-Chups. Das probiere ich aus. Ich meine, ich esse keine Lollis.
Nee, ich auch nicht.
Aber
seitdem ich das gesehen habe, wollte ich das unbedingt mal machen.
Teste ich mal aus und sage ich dann, wenn ich mir wieder dazu komme in 3 Jahren. Ich habe hier geschrieben, Lolli-Papier ist das Schlimmste. Wenn du nämlich knibbelst, ist es einfach... Meine Kinder geben mir den und sagen, Papa, kannst du es helfen? Wir kriegen den nicht auf. Und dann sage ich, ja, ich ahne es schon. Und dann sage ich, ja, komm, gib her. Und dann sitze ich da und
fluche. Manchmal macht man das dann irgendwie so, dass man oben, wenn so ein paar Dinge so oben überstehen, dass man da das Plastik kaputt reißt und es dann so nach unten wegzieht. Und das ist richtig unwürdig.
Ja, das stimmt. Aber
ich glaube,
ist eine Kapitulation.
Ich glaube wirklich, das sah sehr überzeugend aus, was ich dann im Video gesehen habe.
Ja, das andere ist ein bisschen zu groß, aber dann füge ich noch an, Sinalco, ne?
Ja.
Sinalco ist ja eine Limonadenmarke und ich trinke die nie, und beim Umzug gab es Sinalco und ich hatte Cola-Durst, weil ich den ganzen, das ist der Sommer der Cola bei mir.
Bin ich sofort wieder gegangen.
Und wie scheiße ist bitte Sinalco-Cola?
Super scheiße.
Weißt du, wie das schmeckt?
Wie?
Wie geschmolzenes Calippo, das du durch den Sodastream gejagt hast. Ganz genau so.
Das klingt aber eigentlich ganz attraktiv. Nee,
nicht als, das willst du nicht als Cola trinken. Das ist vielleicht für so einen Shot ganz gut. Mhm. Aber wenn du ein Glas Cola trinkst und du hast so ein ganzes Glas geschmolzenes Calippo, wie Sirup, wie diese...
Zucker-Overkill.
Oh, ja, aber auch, genau. Und auch wie dieser billige Scheiß, der so in diesen Cola-Maschinen drin ist. Aber es schmeckt sogar mit Kohlensäure, als wäre es Schal. Sinalco ist richtig, richtig schlechte Cola.
Also mich erinnert der Geschmack, kennst du es vielleicht aus deiner Vergangenheit nicht, aber mich erinnert der Geschmack an... Cluburlaub, All-Inclusive, Hotel, Bar, Pool, Bar, man bestellt eine Cola.
Ah ja.
Da schmecken die Colas auch so.
Vielleicht hatten die Sinalco.
Vielleicht hatten die so ein Sinalco in Siede und in Hammamet Beach in Tunesien.
Maybe. Und was ist der Claim von Sinalco?
Weiß ich nicht.
Die Sinalco schmeckt.
Ach ja, stimmt, die Sinalco schmeckt.
Ja, die schmeckt
zum Kotzen.
Scheiße.
Die Sinalco schmeckt nach Scheiße. Passend dazu ist mir heute aufgefallen, habe ich drüber nachgedacht, hast du jemals in deinem Leben, jemals, früher zu Fernsehen geguckt hast noch oder im Radio oder im Internet oder irgendwie auf Plakaten, jemals Werbung für Döner gesehen?
Nein.
Warum ist das wohl so? Es gibt keine Dönerwerbung. Nee. Es gibt Burgerwerbung, es gibt
Sandwich von den Ketten, weil es keine Dönerketten gibt.
Nee, aber die können ja trotzdem Werbung für sich machen. Also auch kleinere Läden können auch Werbung für sich machen.
Geben alles Geld in die Dönerproduktion, damit sie hoch. Das ist wie dieses 0,5% Bier.
Wie Oettinger auch.
Ja, viel
hat auch keine Werbung.
Ja, ist erstaunlich. Ist genauso erstaunlich ist es, dass es in der Hamburger U-Bahn nur keine Werbung gibt für Produkte, sondern nur für Hamburger Dienstleistungen. Das muss irgendwie so ein Deal sein, den die haben, dass sie sagen, wir machen keine Werbung für Coca-Cola und Marlboro, sondern nur für die Volkshochschule und die Alsterschifffahrtstouren.
Und irgendwelche Restaurants, die in der Nähe der Haltestellen sind, wo man bald ankommt.
Aber ja, es gibt keine Dönerwerbung.
Es gibt keine Dönerwerbung.
Aber es gibt jetzt auch keine, aber es ist doch eigentlich schön, das ist so eine nicht corporatisierte, wahrscheinlich ist es alles durchcorporatisiert im Hintergrund bei den Großzulieferern.
Gehört alles doch letzten Endes Lukas Podolski.
Lukas Podolski ist der Dönerkönig?
Ja, zumindest von Köln. Dem gehört auch irgendwie jeder zweite Dönerladen in Köln.
Das wusste ich nicht.
Das ist vielleicht jeder zweite, ist wahrscheinlich heftigst
mit ihm.
Ja, ich glaube, er hat so 4 oder 5.
Okay, Lukas Podolski macht den Döner.
Ja. Wer sonst?
Mit seinem starken linken Fuß.
Starken linken Klebe, wie man immer so schön sagt. Der spielt, glaube ich, immer noch, oder?
Also ich habe gerade ein Video von uns gesehen, das sehr alt ist. Und da hast du gesagt, dass er seine Karriere gerade in China beendet hätte.
Nee, er hat danach noch, ist er noch in die Türkei gewechselt. Ach so. Ich glaube, da ist er immer noch. Ich glaube, da spielt er noch.
Okay, da ist er, tut so, als wenn er spielt eigentlich. Scoutet er dann nach dem besten Döner.
Er hat auf jeden Fall, letztes Jahr hat er noch ein spektakuläres Tor irgendwie aus 60 Metern Entfernung mit seiner starken linken Klebe geschossen. So, machen wir eine Pause. Kannst du was holen? Ich kann Pipi machen. Okay?
Ja,
okay. Also du.
Pause.
Herzlich willkommen zurück im Podcast der Beleuchteten Brüder. Lieber Tim, hast du noch was zu sagen, bevor wir auf die finale Abbiegung dieses Podcasts einbiegen werden?
Geil. Das ist auch geil. Man sieht es auch so gut in der... Im Ausschlag unserer Tonspur.
Plopp, plopp, Anstoß.
Mhm. Mhm. Finale Abbiegung. Das möchte ich kurz zum Anlass nehmen. Ganz, ganz kurz mit dir über das Thema Zebrastreifen zu sprechen.
Zebrastreifen, Zebrastreifen, mancher wird dich nie begreifen. So ein Quatsch. Jeder begreift irgendwann mal Zebrastreifen.
Ja, nie gehört.
Doch, ich pass gut auf. Rolf Zukowski hat immer so eine ganze Reihe an Polizeiliedern, auch an meinem Fahrrad ist alles dran. Oder mein Platz im Auto ist hinten. Und dann gab es noch irgendwie, ich habe mich verlaufen und noch ein paar mehr.
Also, wusstest du, dass...
Mein Platz im Auto
ist hinten.
Toll.
Der frauenfeindliche Song. wusstest du, dass Zebrastreifen nicht von Anfang an Zebrastreifen hießen?
Nein, aber finde ich nicht überraschend.
Der schöne deutsche, ursprünglich eingeführte Begriff für Zebrastreifen ist das wunderbare Wort Dickstrichkette.
Ist das nicht schön? Das ist ja herrlich.
Dickstrichkette. Und es ist so, als die Dickstrichkette eingeführt war, war das, der Hintergedanke schon genauso, wie es heutzutage auch ist. Nämlich, dass es ein für die FußgängerInnen sicherer Überweg ist, dass nämlich dann die Autofahrenden anhalten.
Ja.
Haben die aber häufig nicht gemacht.
Sind einfach über die Dickstrichkette gefahren.
Ja, einfach über die Dickstrichkette rübergefahren und dann mussten dann eher die Leute, die zu Fuß unterwegs waren, warten. Also musste sich was ausgedacht werden, um den Nutzen der Dickstrichkette zu steigern. Ich weiß das, das hat Tagesschau vor einiger Zeit in der August gepostet, weil da wurde der Zebrastreifen 70 Jahre alt. Und das zeige ich dir einmal ganz kurz. Am Anfang, damit die Autofahrenden besser Bescheid wissen, gab es offensichtlich so kleine
Tonnen. Das habe ich mal gesehen.
Mit so Fahnen, die sich die Fußgänger... Gibt, da steht ein Schild, Fußgänger, gibt zu eurer Sicherheit Zeichen mit der Fahne.
Dann hat man immer die Fahne genommen.
So eine Fahne nehmen und so zeigen, Achtung, Achtung, ich möchte diese Straße jetzt
überqueren. Und auf der anderen Seite stellt man sie wieder rein.
Stellt man sie wieder rein in die Tonne. Finde ich eine wunderbare Idee. Aber warum heißt das Ding
Zebrastreifen? Wenn dann die Leute alle mehrheitlich in eine Richtung gehen, dann muss es immer irgendeinen Dickstrichkettenbeauftragten geben, der die zurückträgt.
Der die dann zurückträgt.
So wie die Einkaufswagen.
Oder E-Scooter.
Ja.
Wenn die irgendwie alle...
Ach, die Jahrzehnte vergehen, aber die Probleme bleiben dieselben.
Genau. Und nun die Frage, warum heißt es heutzutage nicht mehr Dickstrichkette, sondern Zebrastreifen? Natürlich irgendwie Zebra, ne? Also wie Zebra, wie Streifen eines Zebras. Sind ja auch weiße Streifen auf schwarzem Untergrund.
Vielleicht oder auch schwarze Streifen auf weißem Untergrund.
Man weiß es nicht, aber man könnte sich das auf jeden Fall irgendwie so denken, dass es damit zu tun hat.
Na klar.
Es hat gar nichts mit dem Zebra, mit dem Tier Zebra zu tun. Also es hat halt, ne, 1953 wurde es eingeführt. Es gab Fähnchen, die Autofahrenden haben sich so mäßig dran gehalten. 1954 startete eine Zeitung, die Aktion Zebra. Und dort wurden dann die Namen von vorbildlichen AutofahrerInnen abgedruckt, wenn die eben halt angehalten, wenn man die dabei erwischt hat, wie sie sich an die Zebrastreifenregeln halten. Und sie erhielten
positives Feedback.
Genau, positives Feedback. Und sie erhielten die Plakette mit einem Zebra als, und jetzt kommt's, Akronym, Zeichen eines besonders rücksichtsvollen Autofahrers.
Aber das hat auch trotzdem was mit dem Zebra zu tun.
Ja, aber
nein, also die haben nicht
gedacht, doch. Das sieht aus wie ein Zeichen eines
ja,
besonders...
Ja, aber so ist es auch häufig.
Du bist ein ganz schlimmer Mensch manchmal. Erfreu dich doch mal an dieser Information.
Das ist ein tolles Akronym, aber...
Zeichen eines besonders rücksichtsvollen Autofahrers.
Die haben sich doch nicht das gedacht, sondern die haben es andersrum gemacht. Sie
Nein,
haben sich überlegt, das sieht aus wie ein Zebrastreifen. Jetzt suchen wir eine Abkürzung, die dazu passt.
Das ist deine Sicht der Dinge.
Das ist ganz oft so.
Das ist, weil du jetzt Animes liest.
Darüber habe ich mir... Man kann Animes nicht lesen.
Ich kann das. So, jetzt mach deinen Scheiß.
Das da. Ist... habe ich mich schon häufiger mit dieser Frage beschäftigt, wie rum es eigentlich ist. Ist es sozusagen erst die Abkürzung oder ist es so, dass man... So, das ist,
meine Wut kommt wieder vom Anfang.
Er hat ja, macht ja die Abkürzung nicht weniger schön.
Doch.
Aber auf jeden Fall hat es was mit dem Zebra zu tun.
Das ist ein Zufall. Okay, mach mal weiter.
Tim, das hier ist ein Haufen kleiner gelber Karten. Ich kann nicht versprechen, ob das jetzt gut ist oder nicht.
Mhm.
Das sind Karten, die benutzt werden in der Grundschule, um Deutsch als Zweitsprache zu üben. Um Leute, die nicht Deutsch-MuttersprachlerInnen sind, ins Sprechen zu bringen.
Mhm.
Gesprächsanlässe zu schaffen.
Mhm.
Da sind also einfach simple Fragen für GrundschülerInnen drauf,
okay,
die wir uns jetzt abwechselnd gegenseitig stellen und beantworten werden.
Okay.
Wer soll anfangen?
Ich stelle dir zuerst eine Frage. Welche Tiere kennst du?
Oh, soll ich in einer Minute so viele aufzählen, wie ich kann?
Nein, du sollst alle aufzählen.
Alle aufzählen, die ich kenne. Ich kenne Zebras, ich kenne Delfine, ich kenne Gämsen, ich kenne den Borkenkäfer, ich kenne Fledermäuse, ich kenne Milben, ich kenne karamellisiert gefarbte Katzen.
Okay.
Soll ich weitermachen?
Nee, du kennst eine ganze Menge Tiere.
Tim, welches Tier könnte dein Freund sein?
Welches Tier? Also muss ich jetzt, also geht es jetzt um eine Tierart?
Das weiß
oder
ich
um
nicht.
Ein konkretes Tier?
Aber genau diese Nachfrage, da beginnt, dass
so
du Muttersprachler wirst.
So kann man entsprechen.
Ich würde sagen, eine Tierart.
Eine Tierart. Dann würde ich sagen, Gämsen.
Aufgrund ihrer
lustigen
Art, Berge zu besteigen.
Ja, genau. Gute Frage. Die hätte ich gerne beantwortet. Was ärgert dich?
Und mich ärgert viel. Mich ärgert zum Beispiel Lollipapier bisher.
Ja.
Mich ärgern Drucker.
Ja.
Mich ärgern Drucker wirklich sehr.
Zu Recht.
Mich ärgert verbrannte Pizza.
Mhm.
Und mich ärgern Barthaare, die über die Oberlippe ragen.
Verstehe ich.
Was ich sie mit meiner Zunge bemerke und mit den Lippen mit spüre, weil da viele Nervenenden in der Lippe sind.
Und wenn man dann irgendwie mal eine Suppe isst oder so, dann werden die feucht. Und
die werden feucht. Und dann merkt man, dass sie die feucht auf der Oberlippe liegen.
Oder deswegen auf der Unterlippe, wenn es besonders schlimm ist.
Schnappe ich mir dann häufig eine Nagelschere.
Ja, ich auch. Das mache ich auch.
All das ärgert mich.
Mhm.
Bestimmt noch mehr. Aber wir müssen zur nächsten Frage kommen. Tim, was wünschst du dir?
Was wünsche ich mir? Das ist aber eine tiefgehende Frage. Theoretisch jedenfalls. Ich wünsche mir Gesundheit. Für mich und meine Lieben. Möglichst okay. Lang.
Meine Augen jucken. Ärgert dich das?
Nein, das ärgert mich überhaupt nicht. Was möchtest du einmal werden?
Das weiß ich nicht. Ich habe kürzlich gesagt, dass ich früher wütend in den Poesiealben meiner MitschülerInnen diese Frage durchgestrichen habe und ich möchte jetzt gerne noch diese Karte zerreißen.
Das darfst du nicht, so Grundschüler.
Ja, ich muss die zurückgeben. Ich habe mir die nur ausgeliehen zu diesem Zweck. Mir war langweilig beim Elternabend und ich habe so durch die Materialien geschaut. Ich fand, mir war nicht wirklich langweilig, aber ich habe so meinen Blick schweifen lassen und dann kamen mir diese Karten in die Hand.
Das wäre was für ein Podcast.
Dann habe ich gedacht, einige der Fragen würde ich Tim gerne stellen.
Du hättest sie vorher kuratieren können.
Wollte ich nicht. Ich wollte nämlich nicht zu viele lesen, damit ich selber noch überrascht bin von den Fragen. Tim, welche Blumen magst du gern?
Oh, ich kenne mich mit Blumen überhaupt nicht gut aus.
Kannst du auch beschreiben. Fällt dir eine ein, die du besonders gerne siehst, die du schön findest?
Bunte? Bunte Blumen. Wir sind Blumen echt egal.
Was heißt denn bunt? Also mehrfarbig?
Nö, nicht grün.
Es gibt keine grünen Blumen, also es gibt keine grünen Blüten.
Bestimmt gibt es grüne
Blüten. Es gibt keine grünen Blüten. Sonst würden dir ja keine Insekten an, weil alles andere grün ist, weil Blätter grün sind.
Was ist denn mit Palmen?
Das sind keine Blüten. Das sind Blätter.
Das ist mit Bambus.
Das sind keine Blüten.
Blätter?
Bambus ist auch nicht. Doch, Bambus ist grün. Das sind Stängelrohre.
Ja, Stängelrohre.
Mhm.
Mag ich.
Das fliegen. Du magst Bambus gerne.
Ich mag Bambus sehr gern.
Damit kann man Leute quälen und foltern.
Gute Frage. Bist du mit deinem Namen zufrieden?
Nein.
Nein?
Doch, zufrieden schon, aber nicht glücklich.
Aha. Hey, wie würdest du gern Angelo heißen?
Ja, Angelo finde ich auch ganz geil. Ja, muss ich schon sagen.
Angelo ist ganz gut. Ich habe, ich gebe mir häufig neue Namen innerhalb meiner Ehe. Und dann passiert es auch immer, dass meine Frau mich unter den neuen Namen einspeichert.
Ja, stimmt.
Und ich hieß jetzt sehr, sehr lange Limerick. Weil ich irgendwann entschieden habe, ich würde gerne Limerick heißen. Jetzt seit ungefähr einer Woche heiße ich Terrence. Ich finde Terrence ganz gut.
Ja, wie Terrence Hill oder wie Terrence von Terrence und Philip?
Wie Terrence Hill.
Mhm.
Ja.
Terrence ist ein guter Name.
Limerick ist auch gut.
Ja. Also, bei Angelo wäre mein Problem, wir hatten zwischendurch überlegt, unseren Sohn Charlie zu nennen.
Mhm,
weiß. Was ich auch immer noch gut finde, das hat die Leute aber sehr gespalten. Einige waren begeistert, einige fanden, das muss zum Jugendamt gemeldet werden. Mhm. Du warst eher in der zweiten Kategorie.
Zweite Kategorie.
Und ein Problem an Charlie war, dass, so wie bei Angelo auch, wenn ich Angelo heiße und mich als Angelo vorstelle, so wie ich bin, dann ist das sofort mit einer bestimmten Erwartung verknüpft.
Es gibt eine Angelo-Erwartung.
Ja, es ist so, dass du irgendwie, glaube ich, sofort ein bestimmtes Bild hast.
Ja, das ist doch bei allen Namen
das Problem. Ja, aber nicht so intensiv. Also es ist so, dass bestimmt, es geht nicht nur um ein Bild, das du hast, sondern dass du auch denkst, dass da was Besonderes ist, dass du nicht einfach nur verschwinden kannst in dem Namen oder den Namen in verschiedene Richtungen ausfüllen kannst, sondern da ist schon mal von Anfang an irgendwie was Spezielles.
Also zum Beispiel bei Charlie was extrem asozial.
Nein, ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommst.
Wegen Charlie Harper. Für mich ist Charlie
so ein Allerweltsname. Das ist doch nicht Charlie nur Harper. Ein Charlie.
Ich kenne einen Wellensittich und Charlie Harper.
Und Charlie Brown ist doch nicht asozial.
Nee, aber das ist ein super krasser Loser. Also auf jeden Fall nichts Positives. Charlie Brown ist doch kein positiver
Charakter.
Charlie
von Lost ist auch nicht asozial.
Not Penny's Boat.
Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Das
ist heroinabhängig.
Auf jeden Fall hätte ich bei Angelo schon das Gefühl, ich müsste da gewisse Schuhe füllen.
Mhm.
Und bei meinem Namen, da ist nicht viel los.
Das
ist halt einfach irgendein Name. Aber ich finde ihn tatsächlich, ich habe nicht so ein intensives Verhältnis zu meinem Namen. Ich finde, mein Namen ist okay, tut mir nicht weh, ich finde ihn nicht hässlich, nicht doof, ist ein bisschen lang vielleicht. Ja, das ist meine Antwort.
Mhm.
Tim, womit spielst du gern?
Ich spiele gerne mit meiner Gänsevorhaut. Ich spiele gerne mit meinen Katzen spiele ich gerne. Mhm. Und natürlich spiele ich sehr, sehr gerne mit Anne, Wizard. Mhm. Und Anhang und Frau, meine. Ich spiele gerne Wizard. Das ist meine Antwort.
Ich würde sagen, ich spiele gerne mit Bällen.
Auch gut. Vielleicht kannst du das die Antwort weiter benutzen zu der Frage, worüber freust du dich?
Worüber freue ich mich? Da muss ich auch ein bisschen länger drüber nachdenken. Wo kommt wirklich die Freude? Also Freude ist ja was anderes als Euphorie oder... Ich würde zum Beispiel nicht sagen, wenn ich beim Konzert bin und das Tolle ist, freue ich mich darüber. Ich freue mich über unverhofftes, tolles Essen. Ich freue mich über sehr gutes Essen, das mir sehr gefällt. Ja, darüber freue ich
mich. Ich freue mich über die neue Staffel Sommerhaus der Stars. Gerade angelaufen.
Ja, und ich freue mich über Ankündigungen, die... Und über gute Nachrichten freue ich mich sehr.
Zum Beispiel, dass eine neue Staffel Sommerhaus der Stars.
Ja, ich meine ja so in der Welt. So große, gute Nachrichten.
Ja.
Irgendwie, ja, da gehe ich toll drauf ab. Tim, was isst du am liebsten?
Pizza.
Guck mal, das hätten wir mal am Anfang dieses Podcast machen, also in der Podcast-Reihe, Folge 3.
Was kannst du gut?
Gewalt anwenden, um Probleme zu lösen.
Im Grunde haben wir das gemacht in den ersten Folgen unseres Podcasts, teilweise.
Das war neulich auch wieder so. Du hast mir ja die Flasche gegeben und ein paar Tage später war hier im Garten wieder irgendwas, wo alle gesagt haben, es geht nicht, habe ich Gewalt benutzt und ging's. Ja, das kann ich gut.
Gewalt ist eine gute Lösung. Lass euch nichts einreden.
Wir haben die Fragen alle schon in diesem Podcast beantwortet. Was darf dein Freund oder deine Freundin nie tun?
Die AfD wählen.
Froh, dass du nicht gesagt hast, krank werden.
Nee, da hast du schon. Aber AfD wählen wär schon ein ziemlicher Downer. Wovon träumst du manchmal? Das ist jetzt wahrscheinlich nicht einfach literally, was träumst du manchmal gemeint, sondern so Sehnsüchte, oder?
Nee, ich glaube, weil da manchmal steht, ich glaube, dafür sind literally Träume gemeint. Okay. Ich träume in letzter Zeit wieder häufiger. Ich habe das Gefühl, ich habe jahrelang, also man träumt ja immer, aber ich habe jahrelang meine Träume nicht erinnert. Und in letzter Zeit habe ich häufig wieder sehr intensive Träume mit einer durchgehenden Story, wo richtig was passiert.
Mhm. Bist du immer Teil davon oder auch mal passiv?
Ich glaube, ich bin immer Teil davon.
Okay.
Und das macht mir Spaß. Das ist ein bisschen wie einen guten Film gucken.
Aha. Ich träume seit einigen Monaten, und das ist kein Witz jetzt, ganz, ganz, ganz oft davon, dass ich umziehe.
Aha.
Sehr, sehr. Ich habe locker, ich sag mal, in den letzten 6 Monaten bestimmt, das ist ja vergleichsweise oft, bestimmt 6-7 Mal geträumt, dass ich umziehe. In verschiedenen Storylines. Also mal war es der Umzug selber in eine neue Wohnung, von der ich geträumt habe. Mal war es das neu eingezogen sein oder die Wohnungssuche.
Ja.
Aber ganz oft vom Umziehen.
Ich hab eigentlich keine solchen Motive. Mhm. Ich habe nicht sowas wie Fliegen, Fallen, was so diese Klassiker. Verfolgt werden, so. Doch eine Sache, die wirklich häufig wiederkommt, ist Schule. Ich träume häufig von unserer Schule und von Situationen. Es ist immer so, dass ich wieder in der Schule bin, aber dass ich so alt bin, wie ich jetzt bin.
Aber du bist trotzdem Schüler in der Schule, okay.
Und es ist irgendwie sonderbar, aber es ist so. Es ist ein Traum häufig so. Das ist tatsächlich, und dann aber alle möglichen Situationen dann, die dort passieren. Mhm. Weil ich vor der Schule träume ich sehr oft. Wo wohnst du?
Ganz in der Nähe. Wann hast du Geburtstag? Frage ich jetzt am 21.09.
Sehr bald.
Ja. Sehr bald.
Ganz in der Nähe, könnte man auch sagen.
Ganz in der zeitlichen Nähe.
Tim, welche Bäume kennst du?
Oh, nicht viele. Erlen.
Das ist der erste, der dir einfällt, eine Erle.
Ich würde sie nicht erkennen. Es geht nur um die Namen. Ne?
Ja.
Buchen, Eichen, Kastanien, Birken.
Ich habe schon mal einige.
Zählen, Palm?
Ja,
Palm. Apfel und andere Obstbäume.
Passen wir mal Obst- und Nussbäume zusammen.
Nussbäume? Wachsen Nüsse an
Bäumen? Haselnuss, das kann man Strauch sagen, aber die sind eigentlich schon baumartig, aber die wachsen auch unten, haben auch unten Blätter.
Deswegen. Also Erbsen sind Sträucher. Oh.
Ja, aber klar ist ein Walnussbaum und ein Kastanie ist ja auch eine Nuss irgendwie, oder nicht?
Weiß ich nicht. Na, das war's, das waren alle. Tannenbaum.
Tannenbaum, verschiedene Tannen, Pinien, Fichten, Kiefern.
Ja. Buch, Eschen. Hab ich Buchen gesagt?
Linden.
Eiche.
Eiche im Buch hast du gesagt.
Eiben?
Ja.
Kenne ich aber nur von der Straße, Eibenweg.
Haben wir hier einen weggehauen vor einem Jahr oder zwei? Einen Toten, Halbtoten.
Baum, muss ich dazu sagen, sonst muss man das irgendwie, kann man das aus dem Kontext schreiben, haben wir noch nicht weggehauen, letztes Jahr einen Halbtoten. Was macht dich traurig?
Ja, auf unserem Grundstück stand. Was macht mich traurig? Mein eigener Text über The Last of Us Part 2 und Babylon 5. Das macht mich nicht traurig. Traurig ist ja eigentlich schon, würdest du sagen, traurig ist ein rein negatives Gefühl und wenn es auch schön ist, so wie sowas wie Buffy zum Beispiel, ist es schön traurig oder bittersüß oder so, da würdest du sagen, traurig kann auch ein positives Gefühl sein?
Ja, ich würde sagen, traurig kann ein positives Gefühl sein. Ich glaube aber, der Hintergrund dieser Frage ist nicht positive Traurigkeit, sondern tatsächlich Dinge, die dich negativ traurig machen.
Wenig macht mich traurig. Traurig ist ein Gefühl, das ich nicht so häufig habe. Eher frustriert, enttäuscht.
Wütend.
Auch nicht so viel wütend. Ernüchtert, lethargisch.
Du bist bestimmt öfter wütend als traurig.
Ja. Ja, ich bin selten traurig.
Ja.
Ich bin selten traurig. Ich bin häufig emotional, aber das ist eher immer was Positives.
Ja, das klassisch traurig.
Ja. Ja. Magst du hochschaukeln?
Mag ich gerne.
Ich auch.
Vor allem, wenn man dann noch abspringen kann.
Ich habe dir ja erzählt, von leider viel zu spät, von der schönen Schaukel in der Nähe von, wo du früher gewohnt hast.
In der Nähe von, wo ich früher gewohnt
habe? Ja, da gibt es einen Spielplatz mit einer tollen Schaukel, denn das Problem für uns Erwachsene ist ja, dass die häufig die Ketten sich in unsere Beine schneiden, ja, weil sie zu schmal sind und dass sie so niedrig hängen, dass man sie, kann man sie einmal oben rum machen.
Ja.
Aber da ist eine perfekte Schaukel.
Alsterberg?
Nee, bei der Apostelkirche.
Ach, da, wo ich früher mal gewohnt habe. Was sollten Menschen nicht tun?
AfD wählen.
Hätte ich auch gesagt. Sehr gut.
Und viele andere Sachen. Ich weiß nicht, irgendwie Sachen trinken, bevor sie bezahlen oder solche Sachen. Im Alter gibt es auch noch ein paar andere Sachen. Da haben wir was ausgelöst, ne? Da haben so viele Leute eine Meinung zu. Ich habe das sogar mit meiner Tochter diskutiert.
Ob man Sachen im Supermarkt trinken darf,
bevor ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, dass ich ihr das erzählt habe. Ich glaube, es ging irgendwie darum, um so Grauzonen, um ungeschriebene Regeln, um Sachen, zu denen man, die nicht klar verboten oder nicht verboten sind im Alltag, aber wo die Leute, und dass das auch lustig sein kann, dass da auch viel Comedy drauf basiert und so. Und da wollte sie Beispiele. Und dann ist mir unter anderem das eingefallen. Und da war sie erst ganz klar auf deiner Seite. Und dann habe ich ihr das aber ein bisschen erklärt. Vor allen Dingen hat sie sehr überzeugt, dass dabei niemand zu Schaden kommt. Und dann hat sie gemerkt, ist doch nicht so eindeutig. Das fand sie interessant.
Ich muss sagen, das ist mir schon öfter aufgefallen, wenn wir solche Dinge so viel besprechen, verliere ich irgendwann das komplette Interesse an der Thematik. Mhm. Also wenn mir jetzt noch irgendwie drei andere Leute sagen, was sie darüber denken. Ja,
weißt du, woran das liegt?
Nee.
Dass wir die Themen schon so ausschöpfend behandeln.
Glaube ich auch, ja.
Und dann kommt nichts Neues mehr.
Ich habe mir dann schon so viel Gedanken darüber gemacht, dass ist dann nur, dann sagt die eine Person, ja, finde ich eher so, und die andere sagt, ja, finde ich eher so, und dann denke ich
mir, genau.
Ja, dann ist das so.
Aber ja, entweder da kommen noch richtig gute neue Argumente,
gibt's aber
oder nicht, ist es einfach nur noch ja, genau wie du sagst.
Austausch von Meinungen.
Ja, ohne, das hat man keinen Wert.
Erkenntnis drin gesehen.
Aber ich fand es trotzdem interessant, dass das Thema so kontrovers diskutiert wurde.
Ja, mich interessiert das nicht, wollte ich es nicht sagen, sondern das wundert mich überhaupt nicht, dass das kontrovers diskutiert wurde.
Welche Musik hörst du gerne?
Deutschsprachige.
Ah ja, gute Antwort, weil nicht so langweilig.
Ja.
Wie Fettes Brot oder sowas.
Ja. Was liest du gern? Englisch.
Ja. Tatsächlich lese ich, habe ja schon mal von meinem großen Comeback berichtet mit meinem einen Roman und dann dem anderen Roman und jetzt lese ich gerade wieder ein.
Welchen liest du jetzt gerade?
Haruki Murakami, Mr. Aufziehvogel.
Sieben Fragen noch.
Und ich lese sehr gerne einfach Geschichten über interessante Menschen. Und es müssen nicht mal interessant sein. Über Menschen, die mit einer Liebe und Wärme gezeichnet sind.
Mhm.
Und die einfach erforscht werden. Und ich finde einfach, ich liebe einfach Geschichten. Geschichten sind eigentlich das Beste. Dafür lese ich ganz schön wenig. Hast du einen Freund oder eine Freundin?
Nein.
Okay, weiter.
Niemanden, den ich als so...
Das macht mich traurig.
Oh, bist du gern allein?
Nee.
Nee, dass es so lange gedauert hat. Natürlich bist du nicht gerne allein.
Aber ich kann gut allein sein, ja. Bin ich gerne allein.
Nee.
Ja.
Genauso hätte ich es für dich beantwortet. Und du für mich?
Du bist gerne allein.
Ja, super gern. I love it.
Ich habe das Gefühl, du wärst auch jetzt gerne allein. Wir sind ja gleich durch hier. Wobei kannst du helfen? Das finde ich schön.
Mm.
Das finde ich eine gute Frage.
Mm. Boah, das ist eine wirklich extrem gute Frage. Wobei kannst du helfen? Bei allem, was nichts mit handwerklichem Geschick zu tun hat. Und dabei manchen. Das ist auch eine Handynotiz von vor vielen Monaten, wo ich mal festgestellt habe, dass ich früher, so mit, keine Ahnung, zwischen 14 und 24, da war das total normal, regelmäßig für Freunde und Freundinnen da zu sein, wenn die Probleme hatten.
Ja.
Das war total Standard. Ja. Jede Woche irgendjemand hatte irgendwie Probleme, manchmal war ich selbst. Und dann mussten andere Leute für mich da sein. Das war total so ein Ding. Hier, oh, du brauchst jemanden zum Reden, ich bin für dich da. Mhm. Lass uns treffen, lass uns stundenlang telefonieren.
Wirklich, stimmt, hast recht.
Und
ich wusste gar nicht, dass es bei dir auch so war.
Ganz doll. Ganz,
ich hatte immer ganz, die Pfortengespräche, die sogenannten.
Ich war auch teilweise.
Auf dem Weg nach Hause und dann noch vor der Haustür stehen bleiben und dann noch anderthalb Stunden vor der Haustür alles durchsprechen.
Genau. Und ich kenne beide Enden, also beide Seiten dieser Konstellation. Und ich habe das, ich habe mir auch ganz viel darauf eingebildet, dass ich irgendwie, glaube ich, gut darin war, weil ich immer schon tatsächlich ganz gut zuhören und empathisch sein konnte. Und gleichzeitig ist es so erstaunlich, dass es so in den letzten 10, 12 Jahren kaum noch eine Rolle spielt. Ja. Und ich habe mich gefragt, woran das wohl liegt. Ob das einerseits daran liegt, dass die Leute generell ihr Leben besser im Griff haben und einfach die Zeit zwischen 14 und 24 eine viel schwierigere ist als die 10 Jahre danach. Weil man sich finden muss, weil man auf der Suche nach sich selber ist. Was zeigst du mir da?
Ein Tier, das an deinem Bier hochkriegt.
Oh, das ist eine kleine Schnecke. Eine kleine durchsichtige Nacktschnecke.
Ohne ein Nest.
Eine Baby-Nacktschnecke.
Entschuldigung, erzähl weiter.
Das konnte ich früher auf jeden Fall gut. Ich konnte es auch gut in Anspruch nehmen bei anderen Leuten. Und heute sagen, könnte ich das natürlich. Wie ist die Frage, was kannst du gut? Nee, wobei kannst du Leuten helfen?
Ja
bei Problemen. Wenn sie nichts mit deinem handwerklichen Geschick zu tun haben.
Ja, interessant. Woran liegt das wohl? Ich glaube, dass Jugendliche auch dazu neigen, sich selbst mehr in den Blick zu nehmen und also egozentrischer zu sein. Und auch Probleme zu überdramatisieren. Wo man vielleicht einfach früher ein Riesending von gemacht hat, würden dieselben Leute heute mit der Achsel zucken und sagen, ja.
Na, vielleicht auch, weil man dann doch viele Problemlagen schon dann mit Hilfe anderer Leute durchlaufen hat.
Ja, und man kennt sich besser.
Wenn man das nächste Mal da in dieselbe oder gleich vergleichbare Situation kommt, kann man sich dann selber gut helfen, ohne dass man dann wieder Hilfe von außen
und
benötigt.
Und viele der Sachen waren ja auch zwischenmenschliche Sachen. Das hat ja auch viel mit Identitätsfindung zu tun und in der Gruppe verorten. Ja. Und
unglücklich verliebt sein.
Vor allen Dingen unglücklich verliebt sein. Und ich habe, das hast du auch mal gesagt, eigentlich immer nur die eine Seite gehabt.
Ja.
Ich habe Leute immer, was mich selber anging, sehr auf Distanz gehalten und wenig über mich selber geredet.
Habe aber
sehr, sehr viel zugehört und mit Leuten über ihre Probleme gesprochen und konnte das, glaube ich, auch ganz gut und hat auch Spaß gemacht. Und das hat sich dann irgendwann so ein bisschen erst geändert, dass ich auch überhaupt die andere Perspektive eingenommen habe und gesagt habe, das könnte vielleicht auch helfen, wenn ich mal mich selber ergründe. Ja, interessant.
Und was ist dabei rausgekommen? Jetzt kannst du nicht aufhören mit der Geschichte. Was ist dabei rausgekommen beim Selbstergründen? Hast du auch
Probleme? Ganz vieles. Verschiedenes, Gutes.
Vielleicht kann ich dir mit der nächsten Frage auf die Schliche kommen. Was langweilt dich?
Oh, oh. Oh, ich bin schnell gelangweilt von Dingen. Ich hätte jetzt fast Smalltalk gesagt, aber das stimmt nicht. Ich bin ziemlich gut im Smalltalk.
Und das heißt ja nicht, dass es nicht auch langweilig sein kann.
Ich bin super ungeduldig und gelangweilt, wenn ich weiß, was Leute sagen wollen, bevor sie ihren Punkt zu Ende gebracht haben. Ich bin sehr schnell gelangweilt von krasser Oberflächlichkeit und ich bin gelangweilt von unerträglich doll, schmerzhaft gelangweilt von schlechtem Writing. Von schlechten Serien und Filmen und Büchern und das kann ich kaum ertragen. Nee, von objektiv schlechten
Dingen. Ja, was du da verhältst. Ja, genau.
Lisa, ich habe nur meine eigene Meinung. Tim, was ist dein liebstes Kuscheltier?
Gordon. Gute Antwort, ne?
Ich hätte aber schon auch ein Interesse daran, was dein echtes liebstes Kuscheltier ist.
Ich habe kein Kuscheltier. Ich besitze
nur Kuscheltier. In der Vergangenheit. Gibt es irgendwas, was du erinnerst?
Ich hatte mal so einen Bären, aber ich weiß nicht mehr. Ich
habe so viele liebste Kuscheltiere.
Nicht lange her, da war ich bei meinen Eltern auf dem Dachboden, habe so eine Kiste gefunden, da waren noch ein paar drin, aber ich habe viele nicht wiedererkannt.
Ach Gott, die Armen. Sind wie bei Toy Story.
Ja, nur denen gibt es auf jeden Fall kein Happy End.
Bei denen, bei Toy Story oder bei dir?
Bei mir. Bei Toy Story, ja, doch. Was siehst du gern im Fernseher?
Das ist wirklich Fernseher.
Ja.
Ja, da haben wir schon viel drüber geredet, glaube ich.
Eine ist dann.
Ich sag mal Star Trek.
Gut.
Tim, letzte Frage.
Mhm.
Wovor hast du Angst?
Dass du jetzt keine weiteren Fragen mehr an mich hast. Ich habe Angst. Wovor habe ich Angst? Ich habe Angst. Ich habe keine Angst. Angst ist mir ungefähr so fremd wie Wut. Richtig Angst.
Fühltest du dich manchmal irgendwie Beklemmung, irgendwie so diese klassischen Sachen, wenn du alleine bist im Dunkeln, wenn du Geräusche hörst, kannst du dich in so Sachen reinsteigern?
Also ich hatte das, nachdem ich mal überfallen wurde, da hatte ich durchaus in den Monaten und auch Jahren danach ab und zu mal das Gefühl von Angst, wenn ich im Dunkeln unterwegs war, als ich die Einbrecher hier überrascht habe, was mir dann auch erst im Nachhinein aufgefallen ist, aber also ich könnte mich reinsteigern in eine Sorge, Angst vor der Zukunft, was Klimawandel angeht.
Ja.
Aber das kriege ich ganz gut weggeblendet.
Was ist mit eigener Tod, Katzentod, Krankheiten,
nee. Also,
Unfällen?
Also die Reihenfolge der Dinge, die du gerade aufgezählt hast, wäre am meisten Angst Katzentod, aber da denke ich so viel drüber nach. Also mindestens einmal am Tag.
Und es ist ja auch realistischer.
Und es ist realistischer. Krankheiten, ja, ist irgendwie zu abstrakt, weil es halt so viele gibt, die in Frage kommen. Und eigener Tod macht mir Stand jetzt gar keine Angst. Also wirklich überhaupt nicht. Also da macht mir mehr der Gedanke an zum Beispiel Tod von meiner Frau oder dir oder anderen Leuten, die mir wichtig sind.
Keine Angst vor dem eigenen Tod. Ein Teufelskerl.
Noch! Kann sich ja alles ändern, ne?
Aber hast du nicht manchmal, dass du abends im Bett liegst und darüber nachdenkst, dass du irgendwann stirbst?
Ja, oft. Aber es macht mir keine Angst. Das macht mir wirklich keine Angst. Manchmal gibt es sogar Momente, wo ich mir denke, dann ist der Scheiß endlich vorbei. Das kenne ich auch ab und zu, wenn ich mich irgendwie besonders gestresst fühle.
Die Schnecke ist on Tour.
Ja, Schnecke auf der Flasche. Nee, aber Ängste, also Angst ist kein vorherrschendes Gefühl in meinem Leben.
Ein angstfreier Mann. Gut, es gibt viele Menschen, die Angst haben.
Ja, ja, ja.
Angstbestimmt sind. Angstgeleitet.
Also Angst.
Angst ist kein guter Ratgeber.
Angst ist kein guter Ratgeber. Es gibt einen Song von Kraftklub. Ich habe Angst. Hast du Angst? Allmann Angst. Allmann Angst. Angst vor, naja, halt so Allmann-Ängste. Ich möchte noch einen Podcast. Also erstmal, das war ganz toll. Vielen Dank für diese tollen Grundschulfragen, die teilweise mega deep sind und teilweise total bescheuert.
Und man kann aber auch bei einigen erkennen, wie die an Kinder gestellt sind, aber auch so gerade dieses, wobei kannst du gut helfen? Das ist halt so eine klassische Frage, die man auch Kindern so nach dem Motto, denk mal drüber nach, was du für Stärken hast, genau, und so weiter. Und die, wenn du die aber einem Erwachsenen stellst, tatsächlich muss man ein bisschen was in Gang setzen. Aber auch interessant, aber wie viele dieser Fragen wir bereits in unserem Podcast verhandelt haben, auf die eine oder andere Art.
Mhm. Ich möchte zum Abschluss heute nochmal einen Tipp loswerden. Und zwar muss ich mich dafür bedanken bei unserem Hörer Florian Warnke. Was sagst du zu ihm?
Ich finde erstaunlich, dass sie jetzt seinen Nachnamen auch noch
hier findet er gut, der ist famegeil. Der hat mir einen Podcast empfohlen, der heißt Fakten, Front und Fakes.
Fakten was und
Fakes? Fakten, Front und Fakes. Desinformation im Krieg gegen die Ukraine. Vom Korrektiv Faktencheck. Eine, hätte ich gerade gucken können, 5- oder 6-teilige Podcast-Serie von dem Faktenchecker-Kollektiv Korrektiv. Und das ist sehr, 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 sehr spannend, weil man so während des Hörens nicht, also es geht offensichtlich um Desinformation im Bezug auf den Krieg Russland gegen die Ukraine. Auch da wird eine schöne Chronologie gezeichnet, so ähnlich wie bei der ARD-Doku, wo es um die Regierung geht. Und da geht es um die Entwicklung von Falschinformationen, wie sie sich entwickeln, wo sie herkommen und vor allem, wie man dem begegnet. Also wie die Faktenchecks funktionieren. Ganz konkret, an konkreten Beispielen von Dingen, die man vielleicht, wenn man so in der Zeit jeweils so ein bisschen im Internet die Augen offen gehalten hat, auch mal konfrontiert wurde mit. Und wie sie halt vorgehen. Butcher, ne? Diese fürchterliche 400 tote Zivilisten, aber angeblich waren die Leichen gar keine Leichen, sondern man hat im Video gesehen, dass sich die Hände bewegt haben und dann waren es doch Leichen, aber es waren welche, die erst später hingelegt wurden und dann waren es doch wieder keine Leichen, weil irgendjemand aufgestanden ist und dann waren es doch wieder Leichen, aber nur Leute, die schon irgendwie von den Ukrainern getötet wurden. Also alles völlig irrsinnig. Aber man hat halt die ganze Zeit nicht das Gefühl, man soll in eine bestimmte Richtung gedrängt werden, sondern es wird wirklich versucht, möglichst objektiv zu zeigen, es gibt einfach falsche Informationen, die sind aber nicht nur von Russland aus, es gibt auch falsche Informationen von der Ukraine aus, und wie die jeweils damit vorgehen und dabei vorgehen, wie sie das so im Einzelfall aufklären, und das habe ich ziemlich gebinged hört.
Ja, also gebinged. Ich finde da noch interessant, dass man, also das wird ja auch benutzt, das Faktenchecken, um so ein Argument zu machen, was du gerade nicht meintest, aber was man da auch aus kann, ja, die lügen ja beide. Mhm. Das ist ja auch gerne so ein Argument von wegen, ja, die sind ja im Krieg miteinander und die lügen und die lügen und deswegen mischen wir uns da einfach nicht ein.
Ja.
Dass man da schon auch noch unterscheiden
muss. Man kann keiner Seite irgendwas
machen. Genau. Glauben. Und nur weil halt auf der einen Seite auch, und jetzt wird gerade in der Ukraine eine Person nach der nächsten entlassen aufgrund von Korruption und so weiter. Also klar ist das nicht der Vorzeige demokratische Superstaat, die alles richtig machen. Aber das ändert nichts an dem krassen Unrecht. Und das muss man halt immer ins Verhältnis setzen. Das ist auch noch eine Gefahr auf der anderen Seite.
Ja.
Sehr interessant.
Absolut. Spannend. Kann ich ganz, ganz doll empfehlen.
Also, 6 Folgen. Regiert am Limit, Fakten, Friends und Fakes.
Front und Fakes.
Warum Front? Ah, an der Front.
Front.
Irgendwie komisch.
Ich finde den Titel, der Titel ist das Schlechteste.
Ja, ich finde ihn wirklich nicht sehr stark. Fakten, Front und Fakes, eine Empfehlung von einem unserer treuen Zuhörer. Wenn ihr auch Teil dieser kleinen Show werden möchtet und uns mit guten Tipps versorgen möchtet, immer her damit.
Kommt doch mal vorbei.
Tim saugt das alles auf und ich höre es mir dann danach an, wenn Tim das gemacht hat. Kommt doch mal vorbei und setzt euch auf unseren Hot Seat. Seid Gäste beim Podcast der beleuchteten Brüder. Traut euch. Und danke, dass ihr uns die Stange haltet. Ich bin völlig fasziniert von dieser Schnecke, aber ich möchte sie gerne bald in ein feuchtes Beet bringen, weil sie mir leid tut.
Machen wir. Das ist unser nächstes
Ziel. Sie sucht die ganze Zeit. Das ist unser nächstes Ziel in unserem Leben, ein Leben zu retten.
Vielen Dank an dich
Und vielen Dank auch an dich. Ich hoffe, deine Wut auf mich ist ein bisschen verflogen im Laufe dieser Folge. Zwischendurch kam sie wieder.
Geht.
Weil ich dein Zebra-Akronym in den Schmutz geritten habe mit einem unverstellten Blick auf die Wahrheit, möchte ich sagen.
Ja.
Und ja, auch dieser Zorn wird verfliegen, ich bin mir sicher.
Noch eine letzte Frage. Kannst du mir sagen, warum Flugzeuge nur dann Kondensstreifen machen, wenn sie ganz hoch am Himmel sind und nicht, wenn sie flach sind?
Ich schätze, das hat was mit der Temperatur zu tun.
Nicht schätzen. Wissen oder Schnauze?
Nee, ich schätze.
Ja, dann ja. Schnauze.
Ich vielen Dank gesagt, an alle. Die Zahnpasta kann nicht zurück in die Tube.
Doch, wenn man genug drückt. Passt schon.
Ich möchte noch sagen, du hast jetzt noch, wir waren schon so schlussig, hast du noch deine Kondensstreifen hier
einfach runtergemogelt.
Ich möchte noch sagen, wie ekelhaft ist bitte Rauchkäse? So geräucherter Käse, habe ich das schon gesagt? Das ist das Letzte.
Wo habe ich das gegessen? Das haben wir doch zusammen hier mal gehabt beim Livestream. Da hatte ich doch mitgebracht.
Ja.
Ich hatte das mitgebracht. Widerlich.
Widerlich. Ekelhaft. Wie so Räucherschinken. Einfach, es ist geiler Käse, schrecklich gemacht durch, ja, Rauch.
Durch Rauch.
Und als wir in Tschechien gerade waren, in unserem Abenteuerurlaub,
ja,
ist jeder Käse ist geräucherter Käse. Du gehst in den Supermarkt und kaufst so ein unverfängliches Paket Edamer oder Gouda, machst es auf, es ist diese Räucherscheiße.
Ja, das
was haben was haben die gefressen? Also offensichtlich Räucherkäse, aber...
Räucherkäse, weil sie nichts anderes kennen.
Widerlich!
Widerlich. Da sind wir gegen. Die Bläuchenbrüder sind keine Fans von Räucherkäse. Wir sind Fans davon, Leben zu retten.
Wir retten jetzt eine Schnecke
und Räucherkäse
vor dem
tötet.
Ja, Räucherkäse tötet den guten Geschmack, macht mich wütend. Ich habe auch Angst vor Räucherkäse.
Du hast Angst davor?
Ja, ich habe Angst davor, dass ich eine Packung öffne und da Räucherkäse drin ist, obwohl ich mir köstlichen Käse erhoffe.
Was geil ist an dieser kleinen Minischnecke, ist, dass sie überwiegend durchsichtig ist, bis auf so ganz kleine Stellen, die schon so ein bisschen farbig sind.
Meinst du, das sind einfach ihre kleinen Organe, also ihre Organelle, oder wie das heißt? Die Organelle sind die Teile einer Zelle, ne?
Ja.
Meinst du, das sind ihre Organe?
Na, ich glaube...
Brauchst du irgendwie, warte mal, einen Hintergrund für...
Ich versuche, sie zu fotografieren... Kann sie da rauf mal komplett?
Ja, weg von der Bierflasche.
Ja, sehr gut. Wir machen jetzt auch ein Foto für Insta auf einer Fragenkarte.
Die ich dann wieder zurück an die Grundschule gebe.
Ja, aber jetzt sieht man nicht, wie geil durchsichtig sie ist. Aber wie klein sie ist, kann man sehen, anhand eines dicken Daumens.
Jetzt kriegt sie gerade. Jetzt sieht man doch ihre Durchsichtigkeit ganz gut.
Ja.
Hier vielleicht im Licht besser?
Sehr süß. Süße kleine Schnecke, die wird gleich gerettet.
Dahinter sieht man noch die Paulaner-Spezies.
Indem wir sie einfach...
Ja, das ist doch wunderbar, wenn das kein Insta-Hit wird.
Viral.
Oh, das ist toll. Und sie schleimt sogar. Wo nehmen die ihren ganzen Schleim her?
Ich weiß nicht, aber der Schleim ist super hartnäckig. Ich habe so oft in letzter Zeit Nacktschnecken vom Balkon geschmissen. Große Erwachsene. Ich habe mir die Absolution geholt, dass die das überleben.
Ja.
Auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie da überleben, größer, als wenn sie da bleiben, weil manchmal Grisou so ein Ding reinträgt und kaputt spielt. Ach so, du bist ein Fan von Natur, ne?
Ja.
Was, wie findest du es, wenn...
Das macht mich glücklich.
Sagen wir mal, ein Schuster.
Ja.
Ein Schuster ist in der Wohnung.
Ja.
Und ich nehme die Katze und halte sie am Hintern so hoch, dass sie den Schuster schnappen und auffressen kann. Ja. Ist das okay?
Haben wir schon mal drüber gesprochen, ein bisschen Einmischung.
Ja. Und wenn eine Fliege so fliegt und sie wird aus der Luft rausgesnackt?
Von der Katze?
Von der Katze.
Ja, das ist ja einfach schon abnormal, dass die Katze bei euch wohnt. Das ist ja nicht mehr natürlich. Das ist ja sozusagen, ihr habt euch eine Killermaschine
ins Haus gebracht. Sie könnte aber viel mehr töten, wenn sie nicht bei uns wohnen
würde. Ja, aber sie würde gar nicht leben, wenn Menschen nicht auf die Idee kommen würden, sich Tiere als Haustiere
zu nehmen. Dann würde es keine Katzen geben.
Ja.
Weiß ich nicht, ob das stimmt.
Auf jeden Fall nicht solche. Es würde halt Wildkatzen geben. Insofern habt ihr da schon mit der natürlichen Ordnung... gemeddelt.
Er frisst super gern Spinnennetze.
Und dann ist das eigentlich nur konsequent, dass du die Killermaschine auch noch dir noch hilfst, weiter noch mehr zu töten.
Wie so ein Terminator.
Ja.
Okay, liebe Freunde und Freundinnen da draußen, danke fürs Zuhören. Das war eine, weiß ich nicht, was für eine Folge war. Wir werden es im Nachhinein
schreibt After es in die Kommentare.
Schreibt es in die Kommentare, gebt uns 5 Sterne und auch wenn ihr uns scheiße findet, empfehlt uns weiter. Das wäre super lieb. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns. Und bis dahin sagen wir. Oh, sie macht sich groß.
Sie steht auf.
Sie macht
Männchen.
Was ist das? Lässt du die jetzt bei dir wohnen, die Schnecke?
Ich liebe sie, glaube ich, ein bisschen.
Okay, dann sind wir beim nächsten Mal zu dritt. Gehabt euch wohl.